Davidstraße, über der Elbe, ein Dunstlicht von Werften und Schiffen. Eine Frau zieht vorbei, drei Katzen und fünf Runde, hält sie an kleinen Zügeln. Der Duft des Flusswassers weht heran. Doch ich will nicht zum Strom hinunter. Um diese Zeit breitet sich am diesseitigen Ufer eine graue, schwarze, schwerblaue Einsamkeit zwischen Häuser und Gerüste. Ich kehre dem Hafen den Rücken. Das war ein Auszug aus St. Pauli-Geschichte von Hubert Fichte, erschienen im Transit Verlag. Und zwar im Jahr, damit wir das auch richtig sagen, 2006 in einer wunderschönen Faksimile-Ausgabe. Und heute ist ja Hubert Fichte eins der Themen, über die wir hier, glaube ich, reden wollen. Und vor allem auch darüber, wieso es Rocco Schamoni nicht gelungen ist, Hubert Fichte zu toppen.
Genau. Genau. Also ich habe lange über den Titel überlegt. Und wie wäre es denn mit Zwergkaninchen auf des Riesens Schultern oder sowas ähnliches.
Standing on the Shoulder of Giants.
Also Rocco Schamoni ist es tatsächlich gelungen, ein Bild von sich selbst in meinem Kopf zu entwerfen als literarisches Zwergkaninchen, weil es einfach ihm nicht gelungen ist, auch nur ein, also um die Pointe dieses ganzen Podcasts.
Ach so, ja, lass uns doch mal die Leute erstmal abholen.
Ach ja, also hier ist der St. Pauli Pop Podcast.
Willi will mit sich beim WDR.
Viel,
nur noch Dokus für Freitags 20.15 Uhr.
Genau, ich bin der Beamte.
Motti, wie man ich muss bin der Beamte. Leute abholen.
Vielen Dank, Willi. Dann stell uns doch mal vor.
Erik, du hast das Wort eben schon gehabt. Dann haben wir natürlich Markus zu meiner Linken. Er ist noch ein wenig in der Zwischenzeit und dann Christian Bettges als Gast heute, der auch dieses hervorragende, schöne Intro gelesen hat. Und Themen habt ihr schon gerade angeschnitten? Ja, dann können wir doch fast ins Eingemachte gehen. Wir sagen noch kurz, wie der Podcast heißt. Wie heißt er nochmal?
St. Pauli Pop.
Sehr schön.
Zu beziehen bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es gute Popcasts gibt.
Markus, möchtest du deine Zigarette noch tauschen gegen das Mikro?
Nein, wir haben heute nur ein Mikrofon zu wenig und deswegen teilen wir uns das hier heute.
Das können wir sehr gut.
Schatz.
Wir hatten ja fast am selben Tag Geburtstag, dann können wir uns auch ein Mikro teilen.
Der Hintergrund ist eigentlich der, wir hatten letzte Woche Geburtstag und dann haben wir, als das Ganze dann losging, haben wir uns mal von Hubert Fichte ein Buch gekauft, die Palette. Und Christian hat mir schon im Dezember darüber berichtet und dann fiel mir alles zusammen und dachte, das passt ja eins zum anderen. Und Christian, was die Palette, Gänsemarkt, wie konnte es am Gänsemarkt solche Clubs geben?
Ich glaube, dass einfach früher die Neustadt das als das Letzte galt, als wirklich abseitig, wo irgendwie nur krude, merkwürdige Menschen rumlaufen, also alles, was hinter der Staatsoper so anfing und in Richtung heutiges Gängeviertel, in Richtung Großneumarkt und so weiter ging, war einfach nicht so die beste Gegend. Und mittendrin war die berühmte Palette, die niemals berühmt geworden wäre, wenn Hubert Fichte nicht dieses Buch darüber geschrieben hat, nämlich an der ABC-Straße, wo sich in den 60er Jahren die sogenannten Gammler trafen. Das war so ein deutsches Wort für Hippies im Grunde genommen, für Beatniks, für zum Teil auch so existenzialistisch durchsetzte Szenen und auch solche, die eben auch gar nicht nur Beatmusik, das denkt man ja fälschlich immer bei Beatniks, was ja eigentlich ein Begriff ist, der sich eher so auf die US-Kultur der Bebop-hörenden Literaten wie Ginsberg und wie heißt der nochmal?
Jack Kerouac.
Kerouac und so weiter bezieht. Und im Grunde genommen ist Hubert Fichte der so eine Art von Stilistik, wenn auch tatsächlich stilistisch sehr anders als die US Ableger in Deutschland etabliert hat, mit eben diesem Roman über die Palette, was ein Kellerlokal in der Hamburger Neustadt war, wozu man auch sagen muss, dass die Hamburger Neustadt damals auch neben St. Pauli tatsächlich irgendwie ein Zentrum Schwulerkultur war. Das heißt also, es gab zum Beispiel in den 60er Jahren ein meines Wissens unter anderem von Helmut Schmidt durchgesetztes Tanzverbot zwischen Männern in der Hamburger Neustadt, weil da halt auch die ganzen schwulen Lokalitäten waren. Und Hubert Fichte war auch ein bekennend schwuler Autor, der mit dieser Palette damals irgendwie ein ziemliches Zeichen gesetzt hat, quasi Subkultur. Eben die Gammler, die Literaten, die Musiker, die Säufer und so weiter, die sich alle in dieser Kneipe unweit des Gänsemarkts getroffen haben, in Literatur zu überführen und dadurch überhaupt auch literaturfähig zu machen. Und der Link zu Rocco Schermoni, den habe ich nämlich, glaube ich, den Bogen auch so weit gespannt, dass man einfach so drauf lossammeln kann, besteht irgendwie darin, dass Hubert Fichte später auch sehr berühmt dadurch wurde, dass der eine ganz eigene Art hatte, Interviews zu führen und diese Interviews auch veröffentlicht hat. Und mittendrin in seiner Interviewführung, neben so anderen Projekten, die er auch noch hatte, auf die wir später auch noch kommen werden, waren Interviews mit Menschen auf St. Pauli, mit Prostituierten, mit Huren, sagt man ja, glaube ich, irgendwie korrekterweise, mit Strichern, auch tatsächlich mit Zuhältern, wo eben einer dabei war, den er Wolli Indienfahrer nannte, der Hubert Fichte. Er hat diese Interviews, die sehr lang, und bei YouTube kann man auch Auszüge davon sich anhören und auch tatsächlich, es gibt einen Typen, der da eine ganze Rubrik aufgemacht hat, Fragen wie Hubert Fichte, weil der so einen ganz eigenen Fragestil hatte und auch einen sehr ungewöhnlichen, unjournalistischen, der aber im Grunde genommen dadurch erst recht dazu geführt hat, dass die Leute spannende Sachen erzählt haben. Und dieser Wolli Indienfahrer, nunmehr der Betreiber des Palais d'Amour war und damit quasi die Zimmer vermietet hat für Huren, die dort ihr Geld verdient haben, also im Sinne der Sexarbeit. Über diesen Wolli-Indien-Fahrer hat nunmehr Rocco Schermoni das Buch Große Freiheit gerade geschrieben.
Da würde ich kurz dazwischen grätschen, weil ich ja noch erwähnen will, dass wir auch dieses Mal wieder unsere Musik-Playlist füttern wollen mit Titeln. Und wir sind jetzt schon so tief drin und es fielen ja auch schon Sachen wie Beatniks und Musik. Da würde ich natürlich irgendwie nochmal...
Zum einen müssten wir Bebop-Titel,
genau.
Zum Beispiel Donna Lee von Charlie Parker ist einfach so eine Nummer, die Beatniks, auch wenn man so Howl von Ginsberg, dieses Prosa-Gedicht, sich durchliest, dann habe ich immer so Tracks wie Donna Lee von Charlie Parker tatsächlich.
Ja, kommt auf die Liste. Also auch heute gibt es wieder eine Liste, die geführt wird und von mir nach dem Podcast, nach der Aufnahme bei Spotify aktualisiert wird. Und deswegen auch da die Musik für euch zu hören. Sein, die so als Parallelschwung zu den Inhalten fungieren soll.
Und natürlich jetzt, hab das extra so ein bisschen umgangen, weil es damals tatsächlich so eine Gleichzeitigkeit noch gab zwischen den Leuten, die eher Jazz gehört haben und den Leuten, die Beatles, Stones und Co. gehört haben, eher so bluesorientierte Geschichten. Das gehört eigentlich, wenn man über die Palette redet, tatsächlich beides mit auf die Playlist, nur dass man sich immer ganz klar sein muss, dass tatsächlich von vornherein klar war, dass das die Beatles damals prägend waren. Die Leute haben genauso auch für die Playlist zum Beispiel John Coltrane Love Supreme gehört oder Equinox.
Lief denn in der Palette Musik und wenn ja, in welcher Form, weißt du das? Also gab es da eine Jukebox?
Ich muss ehrlich gesagt nachlesen. Ich kann es jetzt nicht mehr.
Das finde ich jetzt spannend. Also jetzt so, die Zeit war natürlich eine Zeit, wo Musik schon aktuell sicherlich in irgendeiner Form präsent war. Ist natürlich die Frage, wie das in solchen Läden umgesetzt wurde. Und dass es musikaffines Publikum war, glaube ich auf jeden Fall.
Es war halt eher die Zeit, vermute ich, der Musicboxes, weil es ja ansonsten eigentlich nur Plattenspieler, also tatsächlich die langen Vinylscheiben, die gab es da auch schon so seit so ein paar Jahren. Mittlerweile, also dieses Konzept LP, das ist ja auch ein relativ spätes, also die alten Shellac-Platten, die ja übrigens unter anderem dazu führten, mir mal so ein bisschen wieder mit Wissen rumzuprallen, dass die Puccini-Arien alle ungefähr 3,5 Minuten lang sind. Das liegt eben daran, dass so lange die Shellac-Platten lief und er der Erste war, der beim Komponieren seiner Oper bereits die mediale Verwertung bei Visidatie, Visidamore zum Beispiel irgendwie mit berücksichtigt hat. Das waren dann aber irgendwie
auf 78 Umdrehungen.
Genau, aber dann kam irgendwann Vinyl und tatsächlich irgendwie Anfang der 60er, als die Palette rauskam, gab es auch schon die LP. Hm. Aber was dann letztlich lief, das weiß ich, weiß es ehrlich gesagt nicht, müsste es selber nochmal durchblättern.
Weil prinzipiell natürlich spannend, dass man das gehört jetzt im ganzen Kontext der Popkultur, den wir hier auch so natürlich irgendwie mit ablichten wollen. Deswegen.
Eigentlich wollten wir das ja auch alle vorher nochmal gelesen haben, die Palette.
Ja, Hausaufgaben sind, Markus hat da eine Wortmeldung.
Ich habe gelesen.
Und, was wurde für Musik in der Palette gespielt?
Ich bin doch, habe erst die ersten 10 Seiten gelesen.
Und geht das schon durch, als ich habe gelesen?
Also ich glaube,
nee, habe ich aber Rocco Schermoni auch nicht gelesen.
Ja, siehst du mal, das ist
ich habe Rocco Schermoni durchgelesen und das spielt nur ganz zum Schluss einmal ganz kurz in der Palette. Ich nehme an, weil er sozusagen alle Stichworte, die ihm von Hubert Fichte durch die Zeit gereicht wurden, einmal alle abarbeiten
und von musste. Günter Zind wahrscheinlich.
Und das am Ende kommt einmal nochmal die Palette vor. Und da wird tatsächlich Musik gespielt. Also in dem Buch von Rocco Schamoni wird in der Palette Musik gespielt. Ich meine, über Plattenspieler aufgelegt.
Ich blätter hier, das kann natürlich sein, dass Rocco Schamoni das behauptet, weil das später im Pudelclub auch so war und manchmal ja so, dass da mal einer saß und angesagt hat, was er tatsächlich gescheit hat.
Mit einem Mikrofon auf einer Wachsflasche.
Was ja sehr charmant tatsächlich war, aber ich traue dem auch zu, dass der sowas redet. Ich blätter hier gleich, also rückwirkend erfindet, um nochmal seinen Pudel in eine bestimmte Tradition gestellt zu haben. Aber
ist er eigentlich noch Mitgeschäfts- oder Inhaber oder das macht das jetzt?
Das ist juristisch zu kompliziert, als dass jemand sich hier trauen sollte, darauf zu antworten, weil es eine ganz komplexe und komplizierte Einigung rund um den Pudel gibt, die ich jetzt auch nicht wage, hier falsch darzustellen. Nee. Das kann nämlich echt Probleme nach sich bringen. Aber ich wollte noch eben sagen, als Musikreferenz ist natürlich zum einen der Star Club insofern zu nennen, dass eben Fichte selbst jetzt nicht wie ich hier in meiner Art. Dass Fichte eben selber im Star Club gelesen hat aus der Palette, das kann man sich tatsächlich auch bei YouTube.
Also das heißt, es gab damals auch schon die Art und Weise von Events, die dann sozusagen Open Mic bedeuten, dass er dann halt wirklich gelesen oder Lesungen sozusagen, wie man das jetzt.
Wissens, aber das ist jetzt so sehr unter Vorbehalt und das müsste ich selber verifizieren, aber er hat auch sehr stark versucht, ähnlich wie Handke ja später oder ungefähr zur selben Zeit auch, sich als so eine Art Popliterat auch tatsächlich zu etablieren und hat entsprechend auf solche Aktionsformen tatsächlich auch gesetzt, um sich selber sowas wie ein Image aufzubauen. Und ging entsprechend in den Starclub und der das zweite Popbuch sei jetzt mal, nachdem sein erstes war das Waisenhaus über seine Kindheit meines Wissens. Aber sein zweites Popbuch hieß dann auch Grünspan. Also der Laden, den es heute noch gibt und wo du dich gleich dran erinnerst, wie zum Opera-Haus wir den, wie die Bravo es nannte, Kirschpflücktanz zu zum Beispiel C.C. Peniston finally, um das irgendwie mit auf die Liste
Haben wir, glaube ich, schon mal. Aber ist doch natürlich.
Egal, das machen wir jedes Mal.
Und, mit anderen Remakes seinerzeit.
Na, aber auch oder Yes, The Only Way Is Up war
ein
Ding, was
das da irgendwie... Oh ja, das kenne ich auch noch.
Na, zumindest, also der hat das ja nicht zufällig dann auch Grünspan genannt, weil der sich auch da in eine bestimmte Position manövrieren wollte und erschienen ist die Palette ja auch zu einem Zeitpunkt, als tatsächlich, würde ich sagen, dieses ganze Blues zusammengeklaue und sich bei schwarzer Musik bedienen, um selber dann mehr Geld zu verdienen, als das gesiegt hatte quasi.
Ja, da war natürlich auch schon das große Thema des Samplings und des schon mal dagewesen ist, wieder aufzugreifen, um einfach diese Ohrwurm-Kriterien nochmal neu durch den Fleischwolf zu lagen und aktueller zu machen. Nee, aber ich bin jetzt beim Opera House, dass das natürlich als Thema dann doch wieder auch durch den Fleischwolf teilweise durchkam und dann halt auch musikalisch wieder neu aufgenommen wurde.
Also Hubert Fichtes Figuren vor allem, Wolli.
Figuren, das waren ja reale Menschen, mit denen er geredet hat. Das heißt, also ihm ist es gelungen, einen Schritt zurückzutreten. Um die Menschen, mit denen er gesprochen hat, quasi zum Leuchten zu bringen, so würde ich das eher sagen. Also man kann ja ausdrucksweise sich die Interviews auch anhören oder durchlesen bei zum Beispiel Project Fichte heißt es, glaube ich. Das ist so ein Ding, wo Dietrich Dietrichsen mit drin steckt, wo er so mit Gunda, Sandra und Johnny redet. Also die Auszüge kann man da ganz gut lesen und ich finde tatsächlich, dass er mit einer frappierenden Unverstelltheit und Offenheit einfach eben die Sexarbeiter und Arbeiterinnen ja zu der Haltung zu ihrem Job befragt hat. Und Gunda ist zum Beispiel eine lesbische Frau, die auch darüber redet, wie das so ist, als lesbische Frau Freier zu bedienen. Und Johnny ist eben ein Stricher, dem man dann auch die Ambivalenz anmerkt, was das eben heißt, als Mann in so einem Gewerbe aktiv zu sein. Und Fichte ist es gelungen, durch so eine fast schon naive Art des Fragens, einfach mal das sagen, was einfach ihm direkt so einfiel, so wirkt es zumindest, da wirklich die Leute zum Leuchten zu bringen und so Tiefen in ihnen und Untiefen auszuloten. Insofern, also ich habe jetzt nur reingegritscht, weil richtig Figuren sind es ja nicht, das waren ja ganz reale Personen, die er da befragt hat.
Das stimmt, ich wollte eigentlich auch Typen sagen, aber das...
Und in diesem Buch von Rocco Schamoni ist ja der Wolli ist die Hauptfigur.
Also Wolfgang Köhler heißt die... historische Person.
Also ich habe tatsächlich ja dieses Gespräch mit Günter Zind letzte Woche geführt und der sagte mir, dass er im stetigen Kontakt zu Rocco Schamoni halt auch da Hilfestellungen, weil er ihn persönlich kannte, gegeben hat, auch an Sachen
und Informationen. Kannst du mal erläutern, wer Günter Zind ist?
Achso, Günter Zind, ja, macht aktuell, glaube ich, also ist glaube ich, aus der Zeit, also Fotograf in erster Linie.
Er galt immer so als der Starclub-Fotograf.
Der Starclub-Fotograf.
Der einzige ist, der da schon irgendwie fotografiert hat, als nicht alle schon über die Beatles geredet haben.
Genau. Und er hat jetzt.
Einfach ein cooler Typ.
Und er hat tatsächlich ganz spät, das hat er mir auch erzählt, ganz spät ganz viel Geld verdient, indem er die Originalbilder an Getty, glaube ich, verkauft hat. Die Original-Starclub-Beatles-Bilder, die er hatte, samt Rechten an Getty Images. Und macht jetzt das St. Pauli-Museum. Ich glaube, es ist eine Stiftung, wenn ich mich nicht irre.
St. Pauli-Museum. Oder ein Verein, aber oder auf jeden Verein. Fall.
Jedenfalls läuft ja sehr gut.
Ein sozialer Träger.
Genau. Und wir sind eigentlich, ich hatte ein Gespräch letzte Woche und wir sind eigentlich über die Tatsache zu Rocco Schamoni gekommen, dass er während des Gesprächs einen Anruf bekommen hatte von, ich glaube, von Rocco Schamoni oder von Heinz Strunk. Und da ging es darum, dass er auch bei dieser goldenen Handschuh-Thematik von Heinz Strunk ins Boot geholt wurde, um für Fatih Akin, für die Verfilmung tatsächlich auch das Bühnenlayout und auch Orte nachzustellen, wie sie damals tatsächlich vorgefunden wurden. Und es ist tatsächlich so, dass die Original-Polizeibilder der Zeit, dass sie die bekommen haben, um das zu rekonstruieren, und dass er extrem geschockt war, dass diese Wand, hinter der die Leichenteile der Frauen tatsächlich dann verborgen waren, diese Abseite bei Honka, tatsächlich tapeziert waren mit den Fotos von Günter Zint aus den St. Pauli-Nachrichten komplett. Und da hat er sich anscheinend sehr erregt bei der Honka. Und das kam auf den Original-Polizeifotos irgendwie zur Geltung, wo ich dann sagte, boah, das ist natürlich auch muss ja auch ein sehr seltsames Gefühl sein. Und dadurch, dass er die Zeit halt sehr intensiv erlebt hat, war das auch sehr spannend. Und deswegen hat er auch einen sehr guten Draht zu den Schamonis und Strunks und war jetzt auch tatsächlich so eine Art Ghostwriter anscheinend in irgendeiner Form mit Informationen. Ich
finde, dass man bei dem aktuellen Thema tatsächlich bei Zink noch, jetzt Günter Zint, Entschuldigung, noch sagen muss und sollte in diesem Zusammenhang, weil ich habe hier parallel auch gerade eine Rezension aus Spiegel Online zu dem Rocco Schamoni Buch. Und es gibt ja irgendwie tatsächlich Zusammenhänge in der Perspektive, behaupte ich jetzt mal, zwischen dem Buch von Strunk und dem Buch von Schamoni,
ja.
Wo ich eben glaube, dass Günter Zint, obwohl der nun überhaupt nicht zu einer sonderlich feministisch geprägten Generation gehört, zwar noch mit Marx-T-Shirt rumläuft,
naja, also.
aber der ist ja nicht irgendwie so merkwürdig akademisch geschult, wie manche Leute, die heute so rumlaufen, zu solchen Themen reden. Aber der war zum Beispiel irgendwie eine sehr enge Bezugsperson meines Wissens auch für Dominika. Die berühmte große Dominika, die sich sehr stark für Hurenverbände engagiert hat und die ja eins der bekanntesten Gesichter von St. Pauli auch waren, wo auch tatsächlich Günter Zint ganz wundervolle Fotos von ihm.
Wollte ich gerade sagen, die Fotos sind auf jeden Fall eindrucksvoll.
Also das, was auf jeden Fall sehr maßgeblich war bei ihm, was ihn sehr geprägt hat, war eine Thematik, eine sehr enge Freundschaft mit Günter Wallraff.
Es gibt ja Gründe, warum ich gerade auf Dominika jetzt übergehe, weil man sich ja schon irgendwie fragen kann, was sind das eigentlich für komische Themen? Also warum schreibt nun irgendwie Rocco Schamoni über den Zuhälter und nicht zum Beispiel versucht da mal irgendwie sich in Dominika hineinzuversetzen? Und deswegen lese ich jetzt einfach mal Spiegel Online ganz kurz vor. Das ist irgendwie eine Rezension auf Spiegel Online. Ich gucke auch gleich nochmal, an welchem Tag die erschienen ist, dass wir das korrekt zitieren. Was stört, ist auch die Abwesenheit einer weiblichen Perspektive, genau wie in diesem Podcast hier übrigens gerade. Frauen kommen vor allem als Schmuckstücke und manchmal als Dreckstücke vor. Das mag dem Geist der frühen 60er entsprechen. Von einem aktuellen Roman erwartet man mehr Reflexion. Wird hier dem Rocco Schamoni ins Stammbuch geschrieben. Und es ist ja parallel so, dass tatsächlich auch in feministischen Kreisen sehr intensiv diskutiert wird, wieso denn eigentlich so wie der goldene Handschuh jetzt gerade hochkommt, während gleichzeitig eine Ted Bundy-Reihe bei Netflix in Erscheinung tritt und man parallel, wenn man mal wieder einen guten Krimi sucht, einfach irgendwas, was einfach Schönes, Spannendes zu lesen. Also mindestens 75%, habe ich mir das Gefühl, sind irgendwelche Serienkiller, die Frauen malträtieren. Und was auch sehr harsch tatsächlich jetzt schon kritisiert wurde, alle feiern Ted Bundy ab, der ja unglaublich viele Frauen massakriert hat, und Heinz Strunk irgendwie sagt, er wolle die Gewalt spürbar machen. bei jemandem wie dem Honka, aber er kommt nicht auf die Idee, vielleicht mal aus der Perspektive von einem Opfer von Honka irgendwie das Ganze vielleicht zu beschreiben. Und ähnlich scheint es bei dem Rocco Schamoni-Buch zu sein, dass er nämlich genau das nicht tut, was natürlich Hubert Fichte gemacht hat. Der hat nämlich auch irgendwie mit Gunda und den Prostituierten geredet und Günther Zint hat sich sehr intensiv mit Dominika beschäftigt. Wieso kommen eigentlich gerade irgendwie diese Leute, die sich ja immer selber wahrscheinlich dafür auf die Schulter klopfen würden, schon zu einer anderen Generation zu gehören, nicht dazu, sich vielleicht auch mal in solche Perspektiven mit hineinzubegeben, wäre eine Frage, die jetzt eigentlich Rocco Schamoni zu stellen wäre.
Aber da gibt es eine Wortmeldung von Erik.
Ja, es gibt das ist mir auch aufgefallen im Buch, zumal es gibt quasi zweieinhalb Figuren sozusagen, die in Rocco Schamonis Roman den Wolfgang Wolli Köhler begleiten, sozusagen, als er schon auf dem Kiez eine Kiezgröße ist oder zur Kiezgröße wird. Das eine ist seine Freundin Mauli oder Maulwurf, die ihn bei sich zu Hause aufnimmt und sich in ihn verliebt und ihn bittet, ihr Loddel zu werden, ihr Lude zu werden, weil man auf St. Pauli einen braucht. Und sie verliebt sich in ihn und ist im Grunde genommen die interessanteste Figur in diesem ganzen Roman. Weil Rocco Schamoni sozusagen anfängt sie zu beschreiben und auch anfängt zu beschreiben, wie Sexualität und Liebe und Intimität zwischen Zuhälter und Hure funktioniert, wenn sie den ganzen Tag mit Freiern schläft. Gut, ich habe mehr als einmal.
Schamoni beschreibt das, wie die Frauen das mit den Freiern sehen, aus wessen Perspektive, aus seiner?
Nein, das beschreibt er gar nicht.
Ach so.
Er beschreibt nur, wie Wolli mit Maulwurf, wie die jetzt genau heißt, kommt auch irgendwie nicht so richtig raus, zumindest habe ich es mir nicht merken können, wie er mit ihr schläft. Und das ist tatsächlich sozusagen, das ist so ein bisschen. Ja, also das ist so eine Sexszene, wie man sie auch bei Charles Bukowski oder so abschreiben kann. Also sozusagen Frauen, die sozusagen von fertigen Typen, die gerade aus dem Peak Ass kommen, irgendwie vernascht werden, die vor Wonne explodieren. Also wo man sich auch fragt, okay, Moment,
das heißt, ganz kurz... Die Quintessenz bleibt, dass dieser...
Die Quintessenz ist nämlich der Sprung zu dem Interview, das Hubert Fichte mit der Sandra geführt hat, wo er eine von diesen naiven Fragen stellt, die aber einfach sowas von reinhaut. Und sie fragt, sag mal, wenn du fertig bist mit der Arbeit, bist du denn so ein bisschen scharf und hast mal richtig Bock und reißt dir noch einen auf? Und dann sagt Sandra... Nee, also wenn ich fertig bin mit der Arbeit, will ich eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, in die Badewanne und schlafen. Denn das ist so anstrengend und so macht mich so fertig, dass ich an alles andere denke, aber bestimmt nicht an Sex. Und vollkommen egal, wer da sozusagen um mich rum ist. Und wenn ich noch so verknallt wäre, sagt Sandra, auf die Idee, Sex zu haben nach der Schicht, käme ich überhaupt nicht. Und das ist eine Geschichte, die so leicht angerissen wird. Also Rocco Schamoni versucht das über einen Trick, nämlich dass sich Mauli erregen lässt dadurch, dass Wolli erzählt, wie er mit anderen Frauen schläft. Und das erregt sie.
Also dieses Voyeur oder wie auch immer.
Nein. Also die beiden haben ja Sex, aber also, er nennt sie, sozusagen, er erzählt ihr dabei, mit wem er sonst so geschlafen hat, weil er ja Loddel ist oder Wirtschafter oder wie auch immer auf dem Kiez. So. Und das ist im Grunde genommen die Beziehung mit dem meisten Potenzial und vor allem ist es die Beziehung, die man, oder der Teil der Geschichte, den man aus ihrer Warte erzählen kann und das wird leider nur angerissen. Und
sollen wir dann eigentlich das Prinzip spoilern? Also sollen wir das den roten Faden des Buches auch mitteilen oder sollen wir das den Leuten überlassen? Also ich meine, das ist ja klar, Wolli ist die Hauptaktion, aber es geht ja da um seinen Werdegang und um diese Location.
Ja, obwohl viel zu spoilern ist da eigentlich nicht. Also im Grunde genommen, ich habe auch überlegt, wie ich euch, die das Buch ja nicht gelesen haben.
Hast du es denn durchgelesen tatsächlich?
Ich habe es durchgelesen und ich würde den Erzählstil.
Was? Wie ging es dir dabei? Hast du gedacht, ich müsste es zu Ende kriegen, wenn wir darüber podcasten, oder hat es dich auch gepackt?
Nee, es hat mich überhaupt nicht gepackt. Ich hätte es am liebsten weggelegt, so wie ich bis auf Dorfpunks, das ist das einzige Buch von Rocco Ciamoni, wo ich sagen würde, das hat mich gefangen, weil das einfach weil diese Jugend einfach so trist ist in Lütjensee, Lütjenburg oder wo der auch immer herkommt. Und das ist eben auch so autobiografisch, dass er einen auch bekommt in dem Buch. In allen, alle anderen Bücher habe ich angefangen, weil mir alle Leute erzählen, wie toll sie Rocco Ciamoni finden und auch die Bücher. Und ich lese sie und kann einfach da nichts drin finden.
Ich glaube, Stern schon in der Menschheit, oder wie Stern schon in der Bedeutungslosigkeit.
Das heißt aber zu Recht so, das Buch, da habe ich mich nämlich auch mal bis zum Ende durchgequält. Und das ist ja so diese typische 90er-Pseudo-Ironie, die sich eigentlich sehr
damals verbraucht hat. Das hatte mich tatsächlich auf diese triste Art gekriegt. Also ich fand das tatsächlich unterhaltsam. Also diese, wie er in seiner Bude hockt und ihm irgendwie der Kaffee über Tage an der gleichen Stelle steht und irgendwie, da war ich irgendwie dabei. Also da habe ich die Kurve gehabt. Also das mochte ich gerne lesen, muss ich sagen.
Ja, vielleicht hättest du es lesen sollen. Du kannst es ja nochmal lesen. Kannst im nächsten Podcast alles widerlegen, was ich jetzt so von mir behaupte, von dem Buch.
Das hat mir das auch witzig gehört, weil das auch sie das so als so ein Zelebrieren des Scheiterns und dadurch so eine antikapitalistische Pointe.
Naja, so weit würde ich den Bogen nicht spannen.
Ich bin in Erinnerung geblieben an diesem ganzen Buch. Da hatte ich auch keine Lust mehr, das weiterzulesen. Das ist auch ein entscheidender Unterschied natürlich wirklich zu Hubert Fichte. Als er dann irgendwann bei seiner Freundin aufwacht, in deren Klamotten schleichen muss, das ist dann total witzig, dass er irgendwie Frauenklamotten anziehen muss, rennt irgendwie, muss raus auf die Straße und an der Schule beschimpfen sie ihn als Schwuchtel und das ist irgendwie so als Gag eingebaut.
Das klingt ja so nach bewegter Mann, der bewegte Mann oder irgend so eine
Pointe. Nein, das ist irgendwie einfach, also ich finde tatsächlich, ich habe damals, mochte ich das Buch an dem Punkt nicht mehr, weil sowas kann man auch irgendwie kritisch und gebrochen erzählen, aber nicht so, wie Ciamoni es macht und das ist natürlich auch wieder das Problem, weswegen ich hier nicht weitergelesen habe, ist tatsächlich das schon die Begrifflichkeit am Anfang. Also dass er teilweise irgendwie in so 60er-Jahre-Begrifflichkeiten wie Damenwelt zum Beispiel hineingeht, so als so ein Wort, und dann darüber fantasiert, wie Wolli nun irgendwie als versierter Liebhaber nun alle möglichen Frauen befriedigte. Das ist zwar einerseits immer so eine pseudo-ironische Haltung, auch tatsächlich eine bestimmte männliche Sicht brechen zu wollen, er tut es aber gar nicht wirklich. Und also, das fand ich eben tatsächlich bei Sternstunden der Bedeutungslosigkeit auch so. Da wird irgendwie teilweise aufgesetzt, eine Selbstironie zu leben oder auch einen Zeitgeist der 60er zu karikieren, wo aber, glaube ich, eigentlich Rocco Ciamoni
vielleicht hing das,
so eine Fläche sieht seiner eigenen
Männlichkeit. Also ich will mich mal selber in Schutz nehmen. Vielleicht hing das damit zusammen, dass ich zu der Zeit halt auch gerne Max Gold mit irgendwie Radiotrinkerin gelesen habe. Oder
das ist doch mal viel witziger.
Ja, natürlich, aber das war, das
haben wir
vielleicht
sogar schon nachgespielt. Ich weiß noch, wie Markus
den
Lehrmeister getrunken hat. Das war ja sehr nah an der Radiotrinke.
Oder das, die Kunst vom seitlich dran vorbeigehen, oder wie auch immer das Buch hieß.
Wenn ich beschreiben soll, wie dieses Buch aufgebaut ist, ne, weil du eben Spoilern gesagt hast, ne? Also ja, sozusagen so. Also das ist das Leben von Wolfgang Wolli, Indienfahrer Köhler, der aus dem Osten kommt und dann über Lüneburg irgendwie auf dem Kiez landet. Diese Geschichte ist im Übrigen von Hubert Fichte erzählt, beziehungsweise aufgenommen worden in seinen Interviews. Es gibt also nichts Neues. Ich bin auch tatsächlich, frag mich die ganze Zeit, was daran eigentlich ein Roman ist, was im Grunde genommen die Aufzählung von Dingen ist, von Orten ist, Begebenheiten ist, die halt in dieser Zeit stattfinden. Und wenn ich diesen, du hast mir nach dem Aufbau gefragt, wenn ich sozusagen den Aufbau beschreiben soll, dann ist der, und das klingt jetzt ein bisschen fies, aber so ist das auch. Wenn meine Tochter mit 7 aus der Schule kam und ich sie gefragt habe, wie war es denn in der Schule, dann hat sie gesagt, erst hatten wir Sport und dann hatten wir Pause und dann hat mich Peter geärgert und dann hatten wir Chemie und dann hat Frau Schlawotzki uns gezeigt, wie wir was ich machen. So. Und das ist genau, es wird einfach spannungsbogenlos, also bogenlos wird erzählt und dann und dann und dann. Und dieser Eindruck wird auch noch verstärkt dadurch, dass man das Gefühl hat, Wolle Köhler ist ein bisschen Forrest Gump, der irgendwie so an internationalen Begebenheiten, also die Beatles kommen da drin viel vor.
Ich glaube, also Wolle ist ein sehr intelligenter Mensch. Also auch die Thematik, deswegen wundert mich das. Also auch gerade dieses aus dem Osten kommen und wie er tatsächlich den Weg, die Karriere macht, ist es für mich ein eigentlich spannendes Material, dass man da, glaube ich, gut was draus hätte.
Auch, und er scheitert ja gleich am Anfang. Er macht halt auch so blödes Name-Dropping. Also das Wolle Köhler habe ja auch Genet und Sartre und Simone de Beauvoir gelesen. Und dann denkt man, was macht der da jetzt draus? Also ich meine, man kann natürlich einfach so Namen aufzählen. Das ist auch ein Popliteraturprinzip einer Listen. Also so wie eine Spotify-Liste.
Ja.
Aber das ist einfach irgendwie, es geht ja einfach weiter. Und das hat mich auch tatsächlich genervt.
Also ist, ich dachte, warum wirft der diese Namen da rein, wenn er nichts nochmal macht? Nochmal so eine Spoiler-Variante. Ist das denn, wie ist denn, also final, ist das so wie im realen? Also ich glaube, im realen Leben hat er tatsächlich am Ende den Prostituierten das vermacht. So, also er ist, glaube ich, ausgewandert nach Argentinien oder Brasilien und hat den Prostituierten tatsächlich die Location sozusagen überschrieben und geschenkt. Und die haben das dann ja innerhalb von 3-4 Monaten an die Wand gefahren. Aber
ja, das ist im Übrigen auch, also wie gesagt, es tut mir auch furchtbar leid, dass ich an diesem Buch kein gutes Haar lassen kann. Denn das ist ja auch eine der Geschichten, die Wolfgang Köhler ausmachen. Also er ist selbst wohl sehr darauf bedacht gewesen, sich nicht als Zuhälter zu bezeichnen oder als Lude, wie man auf St. Pauli sagt. Das ist im Übrigen Gedankenstrich eine der großen oder der wenigen Vorzüge dieses Buches. Das ist im Grunde genommen so eine Art Dictionary ist von Deutsch zu St. Paulianisch. Das heißt, es werden permanent neue Worte, also der Wolle Köhler, als er dann auf den Kiez kommt, lernt halt St. Paulianisch, wie auf dem Kiez gesprochen wird, die ganzen Worte, damit auch nicht irgendwie jeder dahergelaufene Polizist sofort weiß, was man gerade vorhat. Und das durchzieht das Buch tatsächlich sehr stringent und sehr lustig. Also so ab Seite 100 beschreibt Rocco Schamoni die Dinge, die auf St. Pauli passieren, mit Wolle Köhler auf St. Paulianisch. Und wenn du diese Sätze sozusagen, bevor du die alle gelernt hast, die Worte gelesen hättest, hättest du kein Wort verstanden. Also das ist tatsächlich einer der Punkte, die viel Spaß bringen bei dem Buch. Das ist aber aus meiner Sicht das Einzige. Wolle Köhler war eine politische Figur, der wollte kein Lude sein, wollte aber viel Geld verdienen und wollte frei sein, wollte ungebunden in einer sehr, sehr formatierten Gesellschaft sein. Und da ist St. Pauli eben der Ort gewesen, an dem man so etwas machen kann. Die einzigen, Punkte, wo Wolle Köhler seine politischen Ansichten bespricht, sind aber seine Freundin und Hure Mauli, der er permanent versucht zu erklären in dem Buch, was es jetzt irgendwie mit Kuba und Konsorten auf sich hat und wer Che Guevara ist und sowas. Und sie aber überhaupt kein Interesse hat. Das hat und auch irgendwie auch ein bisschen doof dargestellt wird. Und das ist dann auch irgendwie.
Das ist nämlich genau die Haltung, die mich irgendwie so diese ganze Haltung Frauen gegenüber.
Ja, genau. Und das ist ein Problem.
Aber so rumgemackert wird. Das hat mich tatsächlich schon in Sternstunden der Bedeutungslosigkeit, das erfinde ich jetzt nicht retrospektiv, weil es mir so gut in meine Sicht der Welt passt, weil ich ja Rocco Schamoni eigentlich immer mochte. Ich meine, es ist einer von denen, die auch eben in denselben Kneipen, wie man selber rumrannte, schon in den 80ern im Subito. Und das ist ja nicht so, dass der nicht eigentlich einen Sympathievorschuss hätte und dass man den nicht eigentlich aus Prinzip schon gut fände, weil der eben zu dieser St. Pauli-Welt auch so intensiv dazu, den Pudel ja auch echt was bewegt und in die Welt gesetzt hat und so. Das heißt also, ich war immer so ein bisschen entsetzt, was da eigentlich irgendwie für ein, ich sag jetzt mal etwas übertrieben, Deppenmachismo auf einmal in so einer ironisierten Form auftritt, der im Grunde Frauen genauso verniedlicht, wie mein Vater das immer gemacht hat. Und der Jahrgang 1927 war, also muss man dazu sagen, mein Vater und das, was du gerade beschreibst.
Und Bürgermeister.
Das hatte ich sofort, ja Gott, auch das, aber der hat auch oft, mein Vater hat oft irgendwie so blöde Schopenhauer-Zitate rausgehauen, so nach dem Motto irgendwie, Frauen sind früher reif, aber sie bleiben dann auch danach und wie sie da halt so waren im Alter und so. Also hat immer diese beschissenen Sprüche so rausgeklopft in so einer verniedlichenden Form Frauen gegenüber. Und ich finde, dass das barocke Schamoni sowas in so einer ironisierten Form auch durchkommt. Und fragen mich schon, wieso der sich mit, also ich muss darauf kommen, wieso beschreibt der Zuhälter, selbst wenn es ein marxistischer Zuhälter war, also ich meine, und wenn es bestimmt auch nette Zuhälter gibt und so weiter, und es gewisse Notwendigkeiten im Milieu gibt und so, und wieso schreibt Heinz Strunk parallel über Frauenmörder? Also was ist das eigentlich? Das ist ja irgendwie fast so eine Generationsfrage schon, von diesen sich selbst ironisierenden Männern, die dann irgendwann 50 sind und auf einmal irgendwie eine Haltung Frauen gegen mir in den Tag legen, wie sie doch eigentlich schon in den frühen 90ern oder noch viel früher in den 70ern und eigentlich schon eben zu der Zeit von Hubert Fichte deutlichst sehr offen auch bekämpft worden ist.
Vielleicht war da was im Eimer bei Studio Braun drin, dass sie irgendwie die gleiche Info oder irgendwie gleich gepolt.
Schon zur Zeit der Suffragetten. Ich habe jetzt hier auch gerade, aber ich bin auch nicht so versiert in der Ideengeschichte des Feminismus wie die vom magischen FC-Blog. Also insofern.
Ja, ein Nebenthema, das wir vielleicht streifen.
Nein, das
streifen.
Ist das gleiche Thema.
Sprechen wir über Fußball heute noch eigentlich oder bleiben
das
wir
das weiß ich nicht.
Wir uns doch gerade hin.
Wir bleiben übrigens beim Thema Literatur und ich habe eine schräge Antwort für dich, weil ich habe nämlich auch das Buch von Heinz Strunk gelesen und ich mochte Heinz Strunks Bücher noch weniger als die von Rocco Schamoni. Aber der Goldene Handschuh, der ist ein echtes Meisterwerk, finde ich, weil Heinz Strunk da zwei Sachen gelungen sind. Das eine ist, dass er eben genau dieses Hö-Hö-Hö-Hi-Hi-Hi aus den 80ern und 90ern in dieses Buch nicht rüber rettet, weil es da wirklich gar nichts zu suchen hat. Und die Tatsache, dass er sich das hat verkneifen können, in dem ganzen Buch, gibt es eine Szene, in der nämlich Honka gerade wieder Boden unter die Füße kriegt und dann eine Hafenrundfahrt macht. Und auf dieser Hafenrundfahrt macht der Typ, der immer am Mikro von der Hafenrundfahrt steht und erzählt, welche Schiffe da sind und die ganzen Sprüche über, immer dieselben Sprüche und immer echt schlechte Witze erzählt. Da gibt es ein Kapitel, in dem Heinz Strunk wahrscheinlich gesagt hat, ich kann nicht ohne dieses Kapitel, sozusagen, wo es quatschig wird. Und dieser Barkassenführer, der macht wirklich einen schlechten Witz nach dem anderen. Und Honka freut sich, dass er einen Tag im Leben erlebt, den auch normale Menschen erleben, die Hamburg besuchen. Und die Sonne sieht und all solche Sachen. Also dieses Kapitel ist auch noch ganz gut beschrieben, wie sich Honka fühlt, wo er mal irgendwie 2-3 Wochen keinen harten Schnaps trinkt. Ansonsten ist dieses Buch alles andere als spaßig, ulkig, witzig, flach, sondern ist wirklich kaum zu ertragen. Und deswegen will ich den Film auch nicht sehen, weil ich das beim Buch schon so schlimm fand. Was aber Heinz Strunk auch noch schafft, ist, er hat noch zwei weitere Figuren in seinem Roman. Der eine ist ein erfolgreicher Kaufmann und so ein verknarzter Dandy, der in, weiß gar nicht, ob er in Buchholz wohnt oder Falkenstein.
Ich glaube Blankenese.
Ich glaube Blankenese, genau. Irgendwo wohnt er und ist.
Tut mir echt leid, ich habe das Mikrofon nicht. Das war doch dein Nachbar.
Das war dein Nachbar?
Der Spielgefährte war das doch früher, der da porträtiert hat.
Den was?
Den er porträtiert hat. Das war doch dein ehemaliger Spielgefährte.
Ach, mein Spielgefährte?
Ja, du weißt genau, wen ich meine.
Nee, ich weiß nicht,
aus Datenschutzgründen sagen wir es ja nicht, aber...
Ach so, mein Nachbar.
Da kommst du doch her.
Da komme ich her. Ja, ich komme daher, aber mir fiel bei der Beschreibung nicht ein, wer das sein soll.
Ich spreche nachher darüber. Also das ist so ein...
Oh, das sind ja jetzt Andeutungen. Vielleicht erzähle ich das aber ganz kurz, weil das passt sehr gut zu dem, was, was du eben gesagt hast, Christian. Bei dieser Figur habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wieso findet der eigentlich in diesem Roman statt? Weil das ist so eine Parallelgeschichte von einem Typen, der eigentlich alles hat, der irgendwie aber trotzdem irgendwie altert und bei Frauen nicht ankommt. Und zwar, und wenn dann nur noch ankommt, wenn er sie unter Alkohol setzt und mit seinem Geld und seinem Status arbeitet. Und bei dem Heinz Strunk ganz, ganz klar herausarbeitet, wie dünn diese Decke ist, diese kulturelle Decke, die diesen Typen von Honka trennt. Nur aus dem Grund gibt es diesen Typen in diesem Roman. Und dafür würde ich Heinz Strunk echt am liebsten knutschen, dass er den da eingebaut hat. Weil das ist für mich einfach der Twist in dieser Honka-Geschichte, die genauso wie das Leben von Wolli Köhler nämlich bekannt ist. Die ist ja bekannt, die ist auserzählt. Er hat sie nur sozusagen neu in Kontext gesetzt. Und das gelingt Rocco Schamoni nicht. Eine zweite oder eine dritte Geschichte in der Geschichte zu erzählen, die vielleicht mal sozusagen aus Frauenperspektive das Thema Sexarbeit oder sowas macht, das schafft er nicht. Das haben alle die Mikros weggelegt, weil ich so lange...
Nee, das ist eigentlich ein ganz guter Schluss dazu, Rocco Schamoni, weil mehr muss man über ihn wahrscheinlich angesichts dieses Buches auch gar nicht, womit aber meines Erachtens Hubert Fichte noch nicht erledigt ist.
Auf gar keinen Fall, nee, weil er ist der Riese, auf dem das Zwergkaninchen wohnt, das wir gerade besprochen haben.
Deswegen lieber gleich Hubert Fichte lesen, nur mal so angeworfen. Ich fange ja auch gerade immer wieder neu an. Und übrigens auch diese Parataxen und dies und dann und dann und dann, das macht der Fichte natürlich auch. Der hat daraus irgendwie den ganz eigenen Stil entwickelt, aus einer komischen, verknappten Sprache, während man eben schon auf den ersten Seiten barockischer Boni, da ist ja nicht irgendwie der Wille zum stilistischen Entwerfen von Welt oder so zu spüren. Also von daher dann doch lieber gleich Fichte lesen. Übrigens, nur um das auch abzuschließen, dann können wir vielleicht wirklich auch mal gucken, was hat das also mit Fußball zu tun. Die St. Pauli-Geschichte, wo ich ganz am Anfang eine kurze Passage vorgelesen habe, die hätte damals gar nicht veröffentlicht werden dürfen, weil eben tatsächlich von 55, weil da geht es auch um nichts anderes, als dass Hubert Fichte tatsächlich auch als Hubert, ich Erzähler, irgendwie durch Kneipen auf St. Pauli und auch unten am Hafen läuft, also teilweise auch richtig so Hafenarbeiterkneipen, dabei irgendwie einen Typen namens Hans kennenlernt, die beiden kurz im Treppenhaus miteinander ficken und danach am Polizeirevier vorbeigehen, darüber reden, dass der eine von beiden ja schon Knasterfahrungen hatte, weil das Ganze natürlich irgendwie zum Zeitpunkt, da der 175 noch voll gegriffen hat. Das heißt also irgendwie gleichgeschlechtliche Sex unter Männern noch verboten war, hat er eben diese Geschichte geschrieben, der Hubert Fichte. Und das ist also insofern auch eher ein Zeitdokument, aber man spürt da schon, wie er genau so eine Perspektive versucht auszuarbeiten, eben mit so einem Blick durch diese Stadt zu gehen. Und allein dafür lohnte sich auch die Palette, auch als Zeitdokument, wie auch als literarisches Meisterwerk tatsächlich immer mal wieder zu lesen, weil er auch die Stadt, auch wenn man zu leuchten anfängt, in so einem ganz eigenen stilistischen...
Da grätsche ich jetzt dazwischen mit einem Einwurf für unsere Spotify-Liste unten am Hafen.
Bernd Begemann,
die Antwort, wo die Schiffe schlafen, das passt doch sehr gut hinein. Kommt gleich mit auf die Liste.
Ja, den hätten wir eigentlich auch dazu befragen können mal.
Ich gucke ja auch die ganze Zeit in der Palette tatsächlich und während die Alster planscht im Novemberwind, das bisschen Eis, steigt ein Geschichtlein auf unter der Oberfläche des Geigergesichts ein Geschichtlein auf, Geschichten neben Bekenntnissen, in denen die Anzahl allabendlich konsumierter, kurzer und klarer und schiefer eine Rolle spielt und Gesten Rollenspielen gegenüber älteren Partnerinnen. Das ist diese Abfolge, das ist so ein Fichtestil halt. Hatte ich hier noch gerade aufgeschlagen. Ich suche immer noch nach Musik, die da drin
auftaucht. Musik, also ich hätte jetzt einen Musikeinwurf, weil Markus hier schon ganz hippelig auf dem Stuhl hin und her rutscht. Ich glaube, Markus würde gerne Mark Hollis auf die Playlist setzen.
Nein, ich verlinke gerade in 80er Jahren hier.
Den hätte ich aber auch auf dem Zettel gehabt, Mark Hollis, natürlich such a shame. Das können wir
während ihr hier arbeiten musstet, habe ich heute Nachmittag Mark Hollis gehört. In einem Soloalbum oder mit Laughing Stock oder mit, wie heißt das, Eden, das Eden-Album. Egal.
Also es kommt auf die Liste, Talk natürlich. Ja, ich würde...
Ja, aber bitteschön, ich suche dir was raus für Talk.
Eigentlich brauchen wir auch noch ein paar Bands, die in den 60er Jahren im Indra, im Grünspan, im Kaiserkeller und im Starclub aufgetreten sind. Weil das sind die vier Locations. Ja, genau, die Beatles, die gibt es sowieso. Aber irgendwie brauchen wir da noch ein paar schöne, ausgefallene Geschichten.
Wie ist der Klabaudermann-Typ nochmal?
Achim Reichel.
Achim Reichel, genau, mit seiner Band.
The Rattles. Es war übrigens eine Musicbox in der Palette. Soweit bin ich hier gerade
schon. Ah, Musicbox, das war also das, was wir vermutet, oder was ich vermutet hatte.
Das waren das, glaube ich, auch so Leute wie Tony Sheridan und so. Das war ja auch so eine Gang. Da sind also auch die alten Rock'n'Roller wie Little Richard zum Beispiel. Tutti Frutti kann man mit auf die Liste nehmen.
Bevor Markus jetzt sagt, was er von Talk Talk auf die Liste gehen will, würde ich jetzt die Reaction I Can't Resist nochmal aufnehmen. Das war die erste Band. Such a shame.
Ja, I believe in you tonight. Ja, Talk Talk haben wir ja gerade irgendwie auch heute einen Rest in Peace sozusagen zu feiern. Ne, das oder? Ist nicht der...
Mach ich.
Ist nicht also, Bandmitglied von Talk Talk gestorben heute?
Ja, genau.
Deswegen reden wir doch die ganze Zeit über
Mark Hollis. Der tatsächlich.
Such a Shame ist schon. Ja, wobei, jetzt muss ich ja mich auch mal hier zwischendrängeln, sonst habt ihr ja gar nichts von mir bei diesem Podcast. Und der war ja bis jetzt ja so schwermütig, tiefgängig. Jetzt kommt es ein bisschen oberflächlich. 1984 Alsdorf bei Aachen Open Air. Der kleine Markus am Open Air und das Line-Up. Defcult, Talk Talk, Secure. Und ihr könnt ja nicht glauben, was haben wir über Mark Hollis gelacht? Wir fanden ihn so scheiße. Wir fanden Talk Talk 1984 so scheiße.
Das war damals auch unter Secure-Hörern so, aber es ist natürlich total ungerecht. Also nee, wenn man sich die Sachen heute nochmal anhört, die ersten beiden Alben, ist es
ja, aber zuerst, ich bin dran. Zu der Zeit gab es diese letzten drei Alben noch gar nicht. Und das war halt einfach Synthie-Popper, 84. Und wenn heute die ganzen Schmonzetten kommen, wie toll das alles war, wenn die letzten drei Alben es nicht gegeben hätte, naja. So, und live natürlich, wenn man denkt, Ian Astbury als Defcult, The Cult. Jim Morrison, Double.
Aber Ian Astbury ist doch nur bekannt geworden, weil er betrunken immer von der Bühne gefallen ist.
Ja, er war sehr obszön, er war geil, das war macho-mäßig, Lederhose, war alles geil. Und dann Secure auch, fanden wir toll. Aber wie gesagt, Talk Talk damals für einen 17-jährigen pubertierenden Jüngling aus Köln, war nicht das Richtige. Es ist dann später gekommen. Später war toll und Mark Hollis, ganz großer Verlust. Ich habe noch eine Platte von vor 2 oder 3 Jahren geholt. Da haben sehr viele Musiker haben gecovert, Talk Talk, oder auch neu interpretiert die Lieder. Wunderschön und ich würde mal sagen, neben Prefab Sprout, wie heißt unser Kollege von Prefab Sprout?
Steve McQueen.
Ja, nicht Steve McQueen, sondern McAloon, aber Paddy.
So hieß das Album natürlich, das großartige.
Paddy McAloon und Mark Hollis. Ich hoffe nicht, dass jetzt auch noch die Todesnachricht von Paddy McAloon irgendwann kommt. Also,
nein, das klingt ja so, als wenn du sie forderst.
Ich fordere sie nicht, ich wünsche sie mir wirklich nicht, aber das sind wirklich ganz große Giants gewesen.
Dann nehmen wir The Cult auch nochmal drauf mit She Sell Security.
Oh, die Kalt waren aber fürchterlich nochmal so alt. Das war so diese Mission irgendwie so.
Ja, die waren so, hatten so diese Rock, diese Rock'n'Roll, also diese schwarzen Klamotten und diese eigentlich so dieses Ami-like, was man nicht mochte.
Simon Reynolds beschreibt das so schön in Rip It Up and Start Again, wie diese quasi das Zurück zum Rockism, nennt er das ja auch, zum Rockismus, im Grunde genommen das ganze Wunder des Postpunks zerstört habe. Und da sind natürlich die Mission und so weiter ganz weit vorne dann dabei und zum Teil auch Secure, eben die wieder so Gitarren-Wix-mäßig unterwegs waren, muss man ja aufwerfen. Da war natürlich Talk Talk hinsichtlich dessen, was Simon Reynolds in Rip It Up and Start Again, eines der besten Bücher, finde ich, die über Popmusik je geschrieben wurden, wäre er eher so ein Bild von Against the Rockism. Also genau das, was dich als Teenie da abgestoßen hat an Talk Talk, ist das, was die so bemerkenswert gemacht hat. Und deswegen.
Aber nicht 1984, Christian. 1984 waren Talk Talk scheiße.
Ich mache dir doch gar keine retrospektiven Vorwürfe, das ging mir ja damals auch so. Aber, hatte natürlich Simon Reynolds recht. Ne?
Nein, aber 1984, wenn du dir das Album auch anhörst, hol dir das Talk Talk Album an, das Talk 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 Album. Ich hatte damals einen Klavierlehrer und der hatte einen Mitbewohner. Und dieser Klavierlehrer, was denn? Ich verstehe dich nicht, sag bitte.
Bitte nicht auf das Mikro schlagen mit der Hand.
Ach so. Ich lag auf das Mikro. Ich bin so erregt, liebe Leute. Also 1984 bekannt.
Deswegen habe ich dir ein Headphone mitgebracht.
1982. Du konntest damals Prinz hören. Du konntest ganz verschiedene Sachen hören damals, aber Talk Talk gab es damals auch und Talk Talk waren einfach nicht gut, die Platten. Da war Duran sehr viel weiter zu der Zeit.
Ja, aber Talk, die waren halt sehr, kamen halt sehr kitschig rüber. Und dann war halt auch die Zeit, wo es mit den Videos schon losging. Das war halt auch so, alles so getragen und so sehr, das war nicht so richtig diese Jugendkultur, die man damals gut fand, sondern es war halt irgendwie so ein bisschen zu kommerziell oder zu poppig oder zu luschig oder wie auch immer. Das hatte er nicht genug Kanten.
So wie der FC St. Pauli in den 80er Jahren.
The Color of Spring von 1986. Das war so ein Album, wo du sagen konntest, die Hälfte schon ziemlich geil und die Hälfte, naja. Und das war so das Wendealbum. Aber das It's My Life Album von 1984 ist und The Party's Over davor. Das ist, ja, da kann ich mir auch Depeche Mode anhören, die ersten Live-Platten. Das ist besser.
Finde ich nicht. Also ich meine, warum ist das denn einfach mal so besser? Also ich meine, was ist denn das
Kriterium? Du kennst diese Partys-Over-Platte von Talk Talk. Jetzt komme ich mal rum. Kennst du nicht. Doch. Wir können sie dir gleich mal vor. Nimm sie bitte mal drauf. Nimm mal drauf.
Später die Talk Talk-Geschichten als CD.
The Party's Over. Nimm mal The Party's Over drauf von Talk Talk. Es war für mich, da hättest du auch damals Blancmange hören können. Blancmange war viel geiler damals.
Blind Vision oder Living on the
Ceiling. Ja, das ist sowas irgendwie. Ich könnte jetzt auch drei Bands sein, aber was war denn geiler an denen?
The Party's Over war, das war New, das war ein
Kriterium. Ich meine, einfach so rausrotzen.
Nein, ich glaube nicht, dass du die Partyplatte kennst. Und vielleicht kennst du sie, aber ich glaube nicht, dass du sie kennst. Du behauptest einfach, dass du
aber gar keine,
wenn du sie kennen würdest, würde es mich wundern, dass du bei deinem Musikgeschmack die toll finden würdest. Aber sei es drum. Da habe ich vielleicht deinen Musikgeschmack getäuscht. Also ich finde es nicht gut. Und wenn man da mal so schaut, damals, das war New Romantics. Du hast damals Spandau Ballet gehört. Chant Number One. Das war der gleiche Rotz, nicht der gleiche Rotz, aber es
war doch großartig.
Jetzt kommt's.
Welche? Mit drauf, Gold, oder? True.
Nee, Man Chant Number One.
Ja, Chant Number One war großartig. Haben wir, glaube ich, schon auf der Playlist drauf.
Okay. Also ihr seht schon, die Bogen gehen hier hoch und es liegt alles an Hubert Fichte.
Ich glaube, man muss sich das alles vorstellen. Also die Leute, also wenn ich jetzt unseren Podcast höre und fahre mit der Bahn eine Stunde von Kiel oder von Flensburg nach Hamburg und bin morgens und war jetzt gerade bei Rocco Schamoni und Hubert Fichte und jetzt habe ich gerade Christian und Markus in diesem Pop-Disput eingefangen.
Das war kein Disput, weil Markus gar keine Gründe hatte.
Also ist ja vollkommen egal.
Wenn ihr uns beim Joggen hört, weiterlaufen. Ihr habt noch mehr drauf, ihr könnt noch mehr laufen.
Ich möchte euch den Raum aufmachen und dann können Markus, du kannst gleich weitermachen und Christian, du auch. Ich liebe das, ich genieße das gerade sehr. Aber ich möchte den Raum aufmachen. Edith Piaf. Stellt euch die beiden vor, wie sie gemeinsam von Hannover nach Hamburg im Auto fahren und sich die ganze Fahrt über Talk Talk und das Album unterhalten. Und jetzt lehnt euch zurück und nehmt Pop an.
Genau das.
Das ist wunderbar. Wir konkurrieren um deine Gunst.
Genau das. So sieht das hier gerade aus. Genau.
Nein, ihr arbeitet mit Detailwissen, das ich nicht habe. Und deswegen lehne ich mich zurück und entspanne mich.
Das ist kein Detailwissen. Der sagt doch die ganze Zeit, für die Scheiße finde ich gut, das ist Schmonz und bei mir bei dir auch.
Wir brauchen die radikale Subjektivität.
Und wenn man mit ihm mit dem Auto nach Langenhagen fährt, dann blüht er auf in Differenzierungen, in Sprachbildern, in Begründungswelten, dass ich mit offenem Mund neben ihm sitze und denke, wow, aber jetzt hier?
Ja, das ist einfach nur hängt an dieser Platte. Das liegt an meiner Jugend in Köln-Porz-Ensen.
Also diese Platte, genau diese Platte hat was mit dir gemacht. Also du bist so eine Art Muschel und die hat dich zugemacht. Also das heißt, immer wenn du diese Platte wahrnimmst, ist das Friends of Carlotta oder was?
Ich finde das Cover von The Party's Over interessant. Das ist so ein bisschen hier so Harlequin-mäßig, so ein bisschen
Also aus deiner Sicht ist es der Rocco Schamoni unter den Talk-Talk-Platzen. Und später wurden sie denn zu Fichte.
Ich will zu Rocco ja gar nichts sagen. Ich bin ein Rocco-Fanboy. Deswegen muss ich mich ja gerade ganz beherrschen. Ich bin ein Rocco-Fanboy. Ich finde Rocco toll. Also wenn ihr eben alles negative Rocco gehört habt, vergesst es. Ich finde Rocco toll.
Ach, ich würde ihn ja gern toll finden. Also mein Nachbar Ernst hat ihn als künstlerischen Ziehsohn gesehen. Da muss er irgendwas in ihm gesehen haben. Weil Ernst Karl ist einer der größten Künstler, die ich kenne. Der kann nicht nur malen und Parteien erfinden, sondern der kann auch noch Drehbücher schreiben, vor denen ich niederknie. aber der übrigens gerade 70 Jahre alt geworden ist, Ernst, von dieser Stelle meinen herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und der muss ja in Rocco Schamoni irgendwas sehen, aber ich kann es nicht sehen. Vielleicht liegt es ja auch an mir. Aber wenn ich das Buch lese, dann lese ich lieber Hubert Fichte, so fertig.
Finde ich auch. Übrigens ist Edith Piaf, deswegen habe ich die ausgerufen. Der erste Name hier in der Palette, den ich beim Durchblättern gefunden habe, der mit Musik direkt zu tun hat. Also Edith Piaf muss auch mit auf die Liste. Mann. Aber bitte nicht La Vie en Rose.
Hatte denn die Palette was damit zu tun? Es gab ja gibt doch diesen homosexuellen Strich am Dammtorbahnhof, unweit der Palette. Ist das da mit den
Na, der Dammtorbahnhof ist ganz schön weit weg von der Palette.
Ja, so weit ist er nicht.
Nee, das ist Gänsemarkt hoch und dann bist du auch schon da an der Staatsoper vorbei.
Das heißt,
damals gab es da ja sogar noch so eine, obwohl da schon nicht mehr als die Palette spielte, diese Puffstraße da, wo jetzt das
Unilever. Nee, das stimmt, aber was es da noch gab, ist die Schmöker-Ecke oder wie dieses. Die Fundgrube, wo du Bücher kaufen kannst. Noch. Das gibt es heute noch und da hat Hubert Fichte, glaube ich, eine seiner Lesungen von der Palette gemacht. Ja.
Von der Palette, was zumindest zitiert wird in so einer Doku über ihn.
Meine Frage, wisst ihr das noch? Gibt es den Schwulenstrich am Dammtor Bahnhof noch? Gab es ihn damals schon?
Na, Schwulenstrich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Strich war. Also das war auch da hinten in diesem kleinen Stück da zwischen heutigen Cinemax und ich vergesse immer, wie das heißt, irgendwas mit Tabak, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was genau. Das war ja kein Strich in dem Sinne, sondern Cruising nennt man das irgendwie heutzutage. Das heißt also, dass du dich im Park mit anderen Typen triffst, um was miteinander anzufangen. Das gab es im Stadtpark ja auch. Also,
war Al Pacino auch da?
Weiß ich nicht.
Cruising.
Das war ja damals hoch umstritten, dieser Film. Ich finde ihn ja bis heute gut, aber er wurde sehr stark bekämpft, auch wenn ja James Franco behauptet hat, er hätte die fehlenden 45 Minuten davon gedreht. Das waren Treffpunkte ähnlich wie auch die Klappen. Also auch da in diesem Park. Das heißt, Klappen waren eben Toiletten, wo man sich trefft. Also George Michael, die Geschichte kennen wir dann vermutlich wieder so, als ansonsten in solchen Geschichten nicht so bewandert. Und George Michael hat auch aus Versehen mal einen Polizisten auf einer Toilette angequatscht. Und halt so diese Kontaktanbahnungsvariante, so ähnlich gab es das auch in Parks. Ich vergesse leider immer, wie das da hieß und das war auch nie ganz mein Style, aber das ist natürlich durch die ganzen Fick-Apps so ein bisschen verschwunden, war aber auch eine Form des Abenteuers, gerade in Zeiten, als es offiziell noch verboten war. Und daher dazu gehört ja immer die Geschichte mit Corny und dem Spiegel, die
ich dann sagen,
auch immer wieder erzähle, die allerdings tatsächlich zu einem Zeitpunkt war, als es eben nicht mehr verboten war. Man muss zudem auch mal sagen, dass in Hamburg tatsächlich die Polizisten besonders kiebig gegen Schwule waren. Also deswegen gab es sogar Busfahrten nach Hannover nämlich ausgerechnet, weil da die Polizei nicht so aggressiv war wie in Hamburg, die schon im Dritten Reich aufgefallen war als besonders militant in der Verfolgung von Schwulen. Und das ist eine ähnliche Kultur. Natürlich konnte Corny Littmann noch keine einseitig durchsichtigen Spiegel auf Toiletten, wo Polizisten rumlungerten, die Schwule beim Sex beobachteten, um sie dann des Platzes verweisen oder sogar sonst wie sanktionieren zu können. Das hätte er ja tatsächlich zum Zeitpunkt, als die Palette geschrieben wurde, gar nicht machen können, ohne selber verhaftet zu werden, weil es da eben noch verboten war. Und in den Kontext gehören diese Treffpunkte zum Beispiel da auch rund um den Dammtorbahnhof, wo es aber auch mal einen Strich gab. Auch, aber das ist nicht das, was du gerade meintest, glaube ich.
Kurzer Exkurs, jetzt mache ich mal so einen ganz kurzen Exkurs, weil ich weiß es von dir, ich mache es mal den Exkurs. Der Lektor von Hubert Fichte war ja Wolf Radatz. Und Wolf Radatz war ja später Feuilletonchef von der Zeit.
Nicht Wolf. Fritz J.
Fritz J. Fritz J. Radatz. Fritz J. Radatz. Und der kommt ja auch in dieser Doku über Hubert Fichte ja auch vor. Und wo man so ein Gefühl dafür kriegt, wie intellektuell die Zeit auch mal gewesen ist. Und es gab ja in dieser Woche eine Aktion von der Zeit, wo du dich echauffiert hast, lieber Erik.
Ja, wo der Twitter-Account von Die Zeit, also nicht Zeit Online, sondern von Die Zeit, für eine Woche an Jan Böhmermann ging. Da hätte man ihn eigentlich auch besser an Rocco Schamoni geben können. Der hat aber dummerweise nicht so viele Follower.
Dann lieber Studio Braun.
Ja, und ich will jetzt auch sozusagen in meinem Rocco Schamoni-Bashing heute nicht so weit gehen, ihn mit Jan Böhmermann zu vergleichen. Aber Jan Böhmermann ist sozusagen, wenn Rocco Schamoni das Zwergkaninchen ist, das auf den Schultern von Hubert Fichte weilt, dann ist Jan Böhmermann der Floh Also der
lässt sich schon überhaupt gar keine Verbindung in irgendeiner Form mehr herstellen. Also was man Herr Rocco Schamoni zugestehen muss.
Genau,
wir hier stundenlang über Hubert Fichte reden. Also ich meine, dass der immerhin in diese Welt hineinspaziert hat, dass er, wenn es auch misslungen ist, immerhin hat er versucht, was draus zu machen aus dieser Welt und aus diesen Bezügen, in denen Günther Zint und andere Leute eben auch unterwegs waren, in denen eine Dominika immer wieder neu zu entdecken ist, wo übrigens Toni Ungerer, heißt der so, der Zeichner, der hat ja auch so wundervolle...
Zeichnungen,
die aber auch tatsächlich irgendwie in allem, was ich mich erinnere, auch großartig waren. Das heißt, das ist ja Rocco Schamoni zuzugestehen, dass er das versucht hat. Und ich erinnere mich nicht daran, dass Böhmermann je so einen Versuch unternommen hätte.
Nein, habe ich es nur nicht mitgekriegt. Das kann der gar nicht. Also warum sollte der das auch? Der ist sich selber genug. Der muss nicht in irgendwelche... Und das ist ja tatsächlich, also da hast du...
Das spricht ja gegen ihn, ne?
Ja, natürlich spricht das gegen ihn.
Ich wollte nur mal sagen, das hört sich so positiv formuliert an. Das ist natürlich nicht gut, wenn man sich selbst genug ist und so frei von Historie durch die Gegend spaziert, um sich über Haftbefehl in Hafti in irgendwelchen Videos lustig zu machen. Also ich finde den auch so die Art, wie der sich dekontextualisiert, ist schon eine Form der Lüge. Und das finde ich eben bei Rocco Schamoni nicht. Das ist ja irgendwie wenigstens in dem, worin er da scheitert, noch eine gewisse Ehrlichkeit.
Das war genau die Richtung, die ich gerade beschreiben wollte.
Und deswegen wollte ich überleiten, dass du das jetzt auf den Punkt bringst, was ich gerade gesagt habe.
Naja, du hast es ja schon auf den Punkt gebracht. Deswegen, lieber Rocco, der Versuch ist aller Ehren wert. Und alleine das, ja, wir, ja, ich meine.
Mindestens 50-50.
Mehr.
Wenn du Lust hast, trinken wir am Donnerstag ein Bier. Am Donnerstag bin ich übrigens bei seiner Lesung, wo ich nicht weiß, ob er aus seinem Buch liest. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, weil das wäre dann ein langweiliger Abend. Oder ob er aus den Werken von Hubert Fichte liest. Das ist aus den Ankündigungen gar nicht so richtig klar geworden. Ich hoffe, er liest Hubert Fichte und werde mir das am Donnerstag auch angucken. Und vermute nämlich, dass das Gesamtkunstwerk Rocco Schamoni im Roman sehr viel schlechter funktioniert als auf der Bühne des Deutschen Schauspielhauses, wo der natürlich auch das Backup des ganzen Ensembles hat. Das trägt ihn ja, das hat ihn ja schon in Dorfpunks getragen. Das war ein Theaterstück, das hat mir wirklich gut gefallen. Und Willi, du kannst gleich vielleicht noch mal ganz kurz erzählen von den Dingen, die du von den Ex-Studio Brauns im Schauspielhaus gesehen hast, aber die werden natürlich von so einem Ensemble getragen und bestrahlen es natürlich auch mit so einer, Boulevard-Promi-Haftigkeit, die sie ja in Hamburg haben, die dann natürlich auch Leute ins Schauspielhaus treiben, die sagen würden, ach nee, Theater würde ich mir jetzt nicht antun. Aber
das ist doch das Positive,
wenn dass Rocco Schamoni
dann auch den Weg zur Kultur finden.
Ja, genau.
Zur Theaterbühne.
Und das ist tatsächlich, und jetzt stell dir nochmal ganz kurz vor, weil Markus, das hast du ja verbrochen, dass du jetzt sozusagen den Lektor der Zeit und die Zeit und Jan Böhmermann und Rocco Schamoni sozusagen in eine Kette gebracht hast, sehr elegant übrigens, wie du das, wie du sozusagen alles gesprengt hast, worum es hier echt wirklich interessant, weil stellt euch Jan Böhmermann im Schauspielhaus vor, das funktioniert nicht. Oh je. Der Typ funktioniert ja nicht. Der
funktioniert aber für mich auch so wirklich nur in seinem komischen Neo-Royal-Studio und sonst würde ich den auch ehrlich gesagt nirgends sehen und das ist eben auch,
Naja, so als Live-Act mit seinem Projekt funktioniert er, glaube ich, auch. Also ich meine, die Bühnen oder die Sachen, die er dann mit seiner Band irgendwie auf die Bühne stellt. Ich glaube, das funktioniert schon für Leute, die das natürlich dann auch gut finden und dann dafür sorgen, dass diese Konzerte alle komplett ausgebucht sind.
Dabei, wir sprechen ja heute über die Riesen, ne? Über Hubert Fichte und Konsorten und über den Stadtteil. Und jetzt hat natürlich Jan Böhmermann das große Problem, dass er keinen... sozusagen, der hat gar keinen Bezug zu St. Pauli, der hat ja sowieso schon einen, sozusagen ein Handicap, der ist ja noch nicht mal Köln, was ist der eigentlich? Ist der
Bremen?
Bremen, oh, ja gut.
Das ist Grün? Ach nee, das sage ich jetzt nicht. Das
ein stinkender Fisch, wäre der Bremen.
Wir als Hamburger nun gerade
Ja, ich finde das auch.
Ich bin ja Langenhagen.
In der Ekritur-Automatik.
Langenhagen. Ihr solltet mal,
übrigens,
wenn ihr die Möglichkeit habt, Langenhagen besuchen.
Übrigens, in der Ekritur-Automatik, wenn man nicht weiterkommt, dann macht man irgendein Satzzeichen, das man sonst nicht benutzt. Zum Beispiel ein Semikolon-Gedankenstrich. Und ich mache jetzt mal ganz kurz einen Semikolon-Gedankenstrich und möchte nicht mehr über Jan Böhmermann sprechen,
genau, in diesem Podcast. Ich komme mal zurück zu einer anderen Spur nochmal, die mir ja kommt, also als wir das Vorgespräch auch hatten, auch Christian, zu Helmut Schmidt. Und ich finde halt hier für Hamburg gerade sehr interessant dieses, ich weiß gar nicht, ob das außerhalb von Hamburgs mitbekommt, diesen Heiligenschein, der gerade Helmut Schmidt geflochten wird, der schon Heiligenstatus hier annimmt. Also ich glaube,
Oskar Lafontaine hat mal gesagt, mit den Schmidtschen Sekundärtugenden könnte man auch ein KZ leiten.
Hat, also er, hat er das gesagt?
Hat er gesagt.
Oskar Lafontaine hat tatsächlich den offiziellen Empfang zum 100. Geburtstag von Helmut Schmidt in der Elbphilharmonie letzten Samstag, als wir unser Heimspiel hatten.
Also für mich ist ja nicht, ist das ja auch nicht viel, viel besser, als wenn die Polen ihren Johannes Paul I. haben. So haben die Zeitabonnenten ihren Helmut Schmidt. Das ist für mich kein großer Unterschied. Und was den Leuten total weggeht, ist vor allen Dingen auch gesellschaftspolitisch, was du gesagt hast, dass es halt eine sehr repressive Politik hat. Wo wir dann
auch, auch die ganze Art, wie er hier gefeiert wurde. Ich meine, zum einen ist es mittlerweile umstritten, ob tatsächlich er nun so tollkühn hier bei der Sturmflut agiert hätte, wie es immer behauptet würde. Also da gibt es ja mittlerweile auch, hat irgendein Historiker geforscht über den mittlerweile halb Hamburg herfällt, weil der gesagt hat, Helmut Schmidt hätte sich zwar später als übergesetzlichen Macher inszeniert, es hätte aber gar nicht stimmt. Aber das Problem ist natürlich auch im Nachhinein, selbst wenn irgendwie in der Gefahrenabwehr und Gefahrenverzug und Not und so weiter auch tatsächlich irgendwie bestimmte Maßnahmen greifen können, die unter anderen Bedingungen erstmal irgendwie eine Begründung und vernünftige Verfahren vor sich abschließen müssten, ist es natürlich trotzdem, sich jahrelang dafür abzufeiern, dass man im Notfall über dem Gesetz steht. Das eint ihn natürlich auch mit Helmut Kohl und dem in der Spenderaffäre.
Da kenne ich aber gerade noch einen anderen in Amerika, der lässt sich auch gerade abfeiern dafür, dass er Notstand
ausgerufen hat. Ja, das ist halt immer so dies, der charismatische Führer, der diese ganzen demokratischen Verfahren eigentlich gar nicht nötig hat, und das ist ein Problem.
25% der Deutschen, der jungen Deutschen, wünschen sich einen starken Führer, jetzt eine Umfrage. Das hat für mich diesen Hintergrund. Tut mir leid, liebe Zeitabonnenten. Aber das ist schon so ein bisschen.
Na, wir meinen, glaube ich, gerade genau das Gleiche. Da wird auch jemand für irgendwas gefeiert, was weder gut für die Republik noch für die Stadt war. Und übrigens tatsächlich Sachen, wo man wirklich sagen muss, dass er ungewöhnlich agiert hat, war zum Beispiel gerade zu Zeiten der RAF, dass er nicht den überparteilichen Macher, sondern dass er sich abgesichert hat in allen damals im Parlament vertretenen Parteien in seinem Handeln. Das war nämlich genau das Gegenteil. Das heißt, da hat er die demokratischen Prozederes, jetzt mal ganz ab davon, was man da richtig und was man falsch fand in den Zeiten, irgendwie hat er da eingehalten. Aber so dieser ganze Nimbus, den er hatte, der ist natürlich anders als bei Willy Brandt eben tatsächlich, der gesagt hat, mehr Demokratie wagen, bei dem man mal das Gefühl hatte, der meint das auch. Kam was, später was, mit Schmidt zum Gegenteil.
Ich habe eine Geschichte, ich habe eine Dame kennengelernt, die hat beruflich auch mit der Zeit zu tun und ist auch zuständig für das Erbe, Helmut-Schmidt-Stiftung. Und der war zum Beispiel nicht bekannt, dass Willy Brandt zu Lebzeiten ja richtig gehasst wurde als Vaterlandsverräter,
als uneheliches Kind,
als Bastard, als Bastard, als Bastard, als Herbert Frahm. Und das war der überhaupt nicht geläufig. Und
das war übrigens genau die Zeit, in der die Palette geschrieben wurde, nur mal so eingeworfen. Ja. Ne? Als die CDU tatsächlich anfing, irgendwie von Brandt alias Frahm zu reden, was sein einziger Geburtsname war, weil irgendwie Willy Brandt der Name des Widerstandskämpfenden, also gegen die Nazis Widerstandskämpfenden Willy Brandt gewesen ist und Frahm gleichzeitig auf die uneheliche Herkunft anspielte. Das ist ja genau die Atmosphäre, in der die Palette irgendwie geschrieben wurde und in der auch ein Wolli Köhler ja letztlich irgendwie anfing, auf St. Pauli irgendwann sich zu etablieren.
Die ja im Übrigen auch in dem Roman von Rocco Schamoni klar wird, dass St. Pauli schon in den 60er Jahren ein Refugium von Menschen ist, die aus diesem postnationalsozialistischen Spießerstaat ausbrechen wollen. Also diese ganze Geschichte was macht St. Pauli so interessant für Figuren, Personen wie Wolfgang Köhler? Das wird spätestens, wenn man die Bücher von Hubert Fichte liest und da im Übrigen an alle Digitalfreunde, die uns hören, ich habe versucht, ein Buch von Hubert Fichte bei Amazon zu bestellen, ist das nicht möglich. Es gibt sehr, sehr viele, sehr gute Antiquariate in euren Stadtteilen, hier in Hamburg vor allem.
Ich habe eins geschenkt bekommen.
Du hast eins geschenkt bekommen, das habe ich im Antiquariat in Ottensen
gefunden. Es gibt aber auch Buchhandel, die haben es neu.
Echt?
Ja, die Palette bei Willi gegenüber in der linken Buchhandlung auf dem Schulterblatt bekommst du auch neu, bekommst du es auch bei Amazon, dauert aber 6 oder 7 Tage Lieferzeit.
Also die Palette war nicht lieferbar bei Amazon, als ich es bestellen wollte.
Echt?
Nee, dann haben war nicht lieferbar.
Also ordert das mal, dann wird es auch nachgedruckt und auch gemacht werden.
Ich muss auch zudem sagen, dass tatsächlich in der Jupi-Bar des Gängeviertels vor gar nicht allzu langer Zeit auch die Palette nachgebaut wurde und die das komplette Buch da über 30 oder mehr Stunden gelesen haben.
Ich glaube zum 50. Geburtstag, ne? Ja,
kann
genau.
Sein, ja.
Das
sollte man nochmal einwerfen, dass der, und ich habe hier nur so ein Buch liegen, das heißt Empfindlich. Vielleicht kriegen wir von daraus dann auch mal noch einen Dreh zum Fußball.
Aber bevor du diesen Dreh noch machst, mal nochmal den Dreh dann auch zum goldenen Handschuh. Da hast du ja auch praktisch einen Honker, der praktisch ein Treibholz, ein zerstörter Mensch des Nationalsozialismus und seiner Folgen ist, seine Opfer, die auch alle alles Folgen sind dieses größenwahnsinnigen Dritten Reiches und diese Treibhölzer treffen sich dann alle auf St. Pauli und verkehren miteinander und es ist einfach nicht schön, es ist traurig und das darf man nicht vergessen, aus welchem Kontext das eigentlich auch gesellschaftlich kommt und deswegen glaube ich, hat der goldene Handschuh dann eben auch eben wir mit der großen Freiheit und eben zusammen Hubert Fichte da eine ganze Menge dann zu tun, ne?
Ja, weil St. Pauli einfach, und das ist ja heute kaum noch so, wenn ich so meine Töchter sehe, die treffen sich auch auf dem Berg, ne? Und den Elbschlosskeller gibt's noch und den goldenen Handschuh gibt's noch und natürlich gibt es auch immer noch gestrandete Gestalten auf dem Hamburger Berg, aber eigentlich ist die Zeit, in der sozusagen die Ausgespuckten aus Altona und die Ausgespuckten aus Hamburg sich in der Mitte treffen, nämlich auf St. Pauli, die ist vorbei. Und wenn man sich als so jemand wie ich, der in den 80er Jahren auf St. Pauli aufgeschlagen ist und die Reste davon noch hat sehen oder leben dürfen, und das einfach mal vor Augen geführt haben möchte, da empfehle ich ein YouTube-Video von einem italienischen Filmemacher, der einen Film gedreht hat. Da ist der, glaube ich, also ich habe den nur durchgesäppt, aber der Film ist 1,5 Stunden lang und er fährt quasi einmal um die Welt und Filmkuriositäten, also vom Weißen Hai bis zu den Slums von Brasilien. Und 20 Minuten dieses Films spielen 1962, glaube ich, oder 64 auf St. Pauli. Und den gibt es unter dem Titel Drunken Germans als Auszug auf YouTube. Und da sieht man zwei Dinge. Einmal, wie versehrt die Leute in den frühen 60er Jahren noch vom Krieg waren. Das siehst du den Gesichtern, das siehst du den Körpern an, wie die vom Krieg und von dem, was danach passierte und von dem Abgehängtsein, vom Wirtschaftswunder, was das mit den Körpern macht. Und dann siehst du zwei vollkommen besoffene, betrunkene Typen, die in den Straßen neben der Davidstraße tanzen, wo deren Frauen irgendwie gefilmt werden und schamig hinterher gucken und deren Kinder auch noch in die Kamera gucken. Aber die beiden umarmen sich und tanzen da so rum und diese Klientel gibt es auf St. Pauli nicht mehr. Es gibt keine Hafenarbeiter, die noch auf St. Pauli wohnen.
Das ist auch in der St. Pauli
Geschichte. Gibt es den Kirschtanz noch?
In der Geschichte von Fichte ist das auch so, wie das er beschreibt, wie er da eben seinen Hans kennenlernt und drumherum die ganzen Hafenarbeiter von der Schicht kommen und mittendrin denn so eine lesbische Frau sitzt, die aber komplett von allen akzeptiert ist. Und das ist ja auch mittlerweile spätestens seit der Trump-Wahl so üblich, im Grunde genommen diese ganzen queeren Subkulturen ständig und sich so vorzustellen, wie der Apple-Chef lebt. Aber das ist natürlich auch, wenn du gerade in die St. Pauli-Geschichte, ist es ja kein Zufall, dass immer da, wo tatsächlich auch Rotlicht war, sich diese Kulturen, also ganz egal, am Neuendorfplatz in Berlin oder auf St. Pauli in Hamburg oder tatsächlich auch in Hannover rund um das Steintor, dass sich die queeren Kulturen da nun gerade angesiedelt haben, ist ja kein Zufall. Und komischerweise sind diese Welten teilweise ja auch teilweise nicht nur verschlossen gewesen. Das heißt, es gab auch Durchlässigkeiten. Und tatsächlich ein Blog, wo das ganz toll rüberkommt, ist das Blog ludersocke.wordpress.com. Das glaubt kein Mensch, aber vielleicht kannst du das in die Beschreibung setzen. Ich schreibe es dir gleich nochmal auf. Das ist nämlich tatsächlich ein Blog, wo die Geschichte des Nachtlebens, die Geschichte des Stadtteils, wie auch die Geschichte der Prostitution, zum Beispiel auch gerade in der Schmuckstraße, wo eben sehr, sehr viele Transmenschen ja irgendwie auch immer anschaffen waren und so. Also das nimmt dieses Blog wirklich grandios sich zur Brust und erzählt unendlich viele Spannendes und Wissenswertes dazu. Ludersocke WordPress.com. Aber was hat das jetzt also mit dem Fußballverein heute zu tun? Doch eigentlich nichts, oder?
Ja, doch. Und mit dem Stadtteil auch. Weil wenn du heute...
FC St. Pauli hat doch der magische FC erfunden, oder? Man muss jetzt in die Fanräume gehen, um alte Fansigns zu lesen und zu erfahren, wie die das gemacht haben. Also die vom magischen FC-Blog, meine ich. Haben die bei Facebook gepostet.
Ist das so? Ich folge denen ehrlich gesagt gar nicht mehr. Weil, ich
eigentlich auch nicht.
weil die mich irgendwie jetzt anstrengen. Also das... ich habe mich ja die vergangene Woche Fieber geplagt übrigens. Also ich habe mich ja genauso wie du aus diesen Scharmützeln im Verein zurückgezogen. Aber wenn ich Fieber habe, dann träume ich übrigens von Gemetzeln. Ich habe nur von Gemetzeln geträumt die ganze Zeit.
Weil du das Honka-Buch gelesen
hast? Nee, das ist ja schon eine Weile her. Das ist schon 3 Monate her und ich habe seitdem auch nie davon geträumt. Aber ich habe die 3 Tage, in denen ich Fieber hatte, tatsächlich von Gemetzeln geträumt und von auch Gemetzeln, denen ich nicht ausweichen konnte. Und als das Fieber vorbei war, hatte ich wahrscheinlich nicht mehr genug Abwehrkräfte, um mich gegen diesen Bullshit, den die da teilweise so von sich geben,
troll dich.
Um mich einfach zu trollen und die da einfach machen zu lassen und habe mich hinreißen lassen, eine Gegenrede zu schreiben, die sehr viel Widerspruch erfahren hat, aber ich habe in dem Verein auch sehr, sehr viel Unterstützung erfahren im Sinne von, finde ich ganz gut, O-Ton jetzt, finde ich ganz gut, dass du dich mit den selbsternannten Moral- und Ethikwächtern des FC St. Pauli mal auseinandersetzt.
Ich meine, würden sie denn wirklich Moral und Ethik hüten und sich mal Gedanken darüber machen, was das überhaupt heißt, Moral und Ethik und wie es wirkt und so weiter, wäre das ja gut, aber was die machen, ist ja was ganz anderes, dass die so Gatekeeper Funktionen etablieren, in denen Assimilationsforderungen laut werden. Und das ist ja das strukturelle Problem. Und ich finde ehrlich gesagt, dass das mit Moral und Ethik überhaupt nichts zu tun hat. Ich meine, was hat das mit Handeln nur noch derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde zu tun?
Nicht viel.
Dann müssten alle
gar nichts.
Mittwoch zum USP-Forum gehen und vorstellen, was beim FC St. Pauli gesagt werden darf.
Lustigerweise hat USP ja gar nichts damit zu tun.
Ich weiß.
Also die werden ja...
Du weißt aber, ich habe das zitiert gerade, das war jetzt nicht meine bescheuerte Idee und ich will auch niemandem was unterstellen. Ich habe das gelesen in den Kommentaren deines St. Pauli Nu Facebook-Auftritts.
Und tatsächlich ist da eine ganze Menge passiert. Also ich habe gar nicht mit den Autorinnen und Autoren des magischen FC-Blog gesprochen. Die fühlten sich nur fies behandelt von mir, weil ich das Zitat, oder tatsächlich war das für mich der Trigger. Also der, der Auslöser meines Widerspruchs war ein Part, um auch die abzuholen, die sozusagen nicht im Thema sind. Nach dem Spiel gegen Dresden, nach diesen fiesen...
Ich kriege immer hysterisches Gelächter, wenn ich die Leute abholen höre. Das musste ich mir so oft in den Massenmedien anhören, dass ich mittlerweile wirklich schon so lache wie... Entschuldigung.
Naja gut, dann mache ich den Raum auf einfach. Ich mache den Raum auf im Sinne von, worum geht's hier eigentlich? So. Nach dem Heimspiel gegen Dresden, wo die... sagenumwobene, ganz schlimme sexistische Banner hochgehalten haben. Und die haben seit Jahren einfach Beef mit unseren Frauen von USP Feminile, heißt es, glaube ich. Also wenn ich das falsch ausspreche, Entschuldigung, aber die Frauen von USP haben den Jungs, den komischen Jungs von Dresden schon mehrfach gezeigt, wo der Hammer hängt. Und die revanchieren sich permanent mit den billigsten und schlechtesten sexistischen Angriffen, die man wahrscheinlich sogar ignorieren könnte, so schlecht sind sie.
Da steckt ja immer eine generalisierte Komponente mit drin. Das heißt, die stellen sich ja in ihren Transparenten und auch in gewissen Diskussionen in Ultrakreisen auf den Standpunkt, dass Frauen überhaupt nichts verloren haben in Ultrabereichen, in genau. Stadien.
Genau.
Und da bei uns eben tatsächlich zum Glück bei den Ultras die Frauen doch sehr stark vertreten sind, sehr deutlich sichtbar werden und so weiter, gehen die darauf eigentlich los, um das zu präzisieren. Das ist aber tatsächlich nicht nur ein St. Pauli-Dresden-Problem, sondern es ist eins, was allgemein mit den die diversen vielschichtigen Ultra-Kurvenphänomenen in verschiedensten Stadien auf je unterschiedliche Art zusammenhängt. Also um das Differenzierte deutlich zu machen, Ultras sind nicht gleich Ultra. Blablabla. Aber es ist also nicht nur Dresden, St. Pauli, es ist tatsächlich auch ein generelles Problem, wie in bestimmten Fanstrukturen mit Frauen
umgehen. Ja, das stimmt. Und bei St. Pauli kommt die Komponente dazu, dass Ultra St. Pauli seine Frauen als Angesprochene aber nach vorne schiebt und die Frauen sich auch nach vorne stellen und sagen, wir antworten denen. Und das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass die den Banner geklaut haben, also die Frauen den Banner geklaut haben und die Frauen die Banner präsentiert haben und die bis aufs Blut gereizt haben, diese Billo-Heden. So. Und da gibt's einfach eine unglaublich lange Tradition auch von Gegenwehr von den Frauen der Ultras. Und im Zuge dieser Diskussion nach dem Dresden-Spiel und auch um das einzuordnen, ich stand nach dem Spiel vor der Weinbar und mehrere Frauen haben zu mir gesagt, da muss man doch irgendwas machen. Und das Erste, was ihnen einfiel, war die Weiblichkeit von Weiblichkeit sichtbar zu machen. Also zu sagen, lasst uns in Frauen, der ganze Block in Frauenkleidern war eine so eine Idee. Und eine andere Idee von einer Frau, die auch schon seit Jahren bei St. Pauli ist, Nancy heißt, war, wie wäre es denn, wenn der ganze Block voller Frauen wäre? Und diese Idee hat sie bei Facebook als Gruppe gepostet, manifestiert. Diese Gruppe hatte ratzfatz 500, 600, 700 Mitglieder, ist medial wahrgenommen worden und hatte jetzt die Idee, den ganzen Block in Dresden beim Auswärtsspiel mit Frauen voll zu machen. So. Das passt natürlich nicht ganz zu dem, was sich die Ultras und die aktive Fanszene vorstellt, wie sie auf diese Provokation von Dresden reagieren wollen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass so eine Idee diskutiert wird oder auch kritisiert wird. Und ich persönlich halte sie auch nicht für die beste Idee. Aber in dem Moment, wo sich irgendjemand und als Block, vor allem als reichweitenstarkes Block, hinstellt und sagt, die ihr diese Idee habt, die ihr diese Gruppe habt, die 600, 700 Mitglieder haben, ihr seid nicht St. Pauli, sondern wir, die aktive Fanszene, sind St. Pauli. Und wenn das auch noch ein Mann macht, wenn das ein Block-Senior macht, der Hete ist und der so mindestens so alt ist wie ich, wahrscheinlich sozusagen mental schon um die 70,
als wir.
Ach echt? Ach du Schande. Na, auf jeden Fall sich hinstellt und sagt, ihr seid nicht St. Pauli, ihr könnt es aber werden, wenn ihr euch ganz, ganz brav an die aktive Fanszene wendet und auch mal in die Fanräume kommt und euer Anliegen vortragt, dann werdet ihr schon merken, wie scheiße eure Idee ist. So ein paternalistischer Schwachsinn hat hier bei St. Pauli nichts zu suchen. Und da habe ich mich sehr drüber aufgeregt und ich finde auch zu Recht drüber aufgeregt und habe mal einen Artikel geschrieben, den man nachlesen kann, der radioaktive Fanszene heißt, weil ich dieses kommt doch erstmal in unsere aktive Fanszene und bewährt euch ja, Scheiß.
Mach das mal und stellt denen eine Antidiskriminierungsstiftung vor. Ich wurde ja fast verprügelt. Ich übertreibe nur leicht. Also, und seitdem habe ich das auch nicht mehr gemacht, da irgendwas vorzustellen, weil natürlich sofort dieser Gatekeeper greift. Ne? Und sobald dieser Vorschlag eventuell auch irgendeine Kritik an der bestehenden Struktur impliziert und das nicht alles seit 1986 toll, großartig und vorbildlich beim FC St. Pauli war, wird es ja fast schon gefährlich. Ne? Und das ist so mein Einwurf. Tut's nicht, liebe Hörer. Stellt denen bloß nichts vor, das geht nach hinten los.
Ja, macht euer Ding. Und
macht selber, genau.
Macht selber und meinetwegen ignoriert die. Also wenn aufgrund des Aufrufs von Nancy 50 oder 60 Frauen in Küchenschürzen in unserem Blog stehen, dann erwarte ich ganz ehrlich, ich erwarte von unserer sogenannten aktiven Fanschaft oder den Ultras, dass sie die an die Hand nehmen, dass sie beschützen, dass sie das wahrnehmen, dass das eine Initiative aus dem FC St. Pauli ist, weil nämlich bei unserem Verein, und das verbindet uns im Übrigen mit dem, wie Wolli Köhler leben wollte, der war nämlich im Kern Anarchist und hat gesagt, ich will frei sein. Und das ist auch das, was wir auf St. Pauli wollen. Wir wollen frei sein. Wir wollen einen Rahmen haben, in dem wir uns bewegen. Der Rahmen, den es beim FC St. Pauli gibt, ist unsere Satzung, sind unsere Leitlinien, ist die Mitgliedschaft, wenn man sozusagen im Verein mitreden will, und sonst gar nichts. Ob man jetzt die Fanräume gegründet hat oder seit 20 Jahren Tapeten malt oder sonst welche Meriten angehäuft hat, in irgendwelchen Gremien sitzt, Oke zum Geburtstag gratuliert oder sonst welche Sachen macht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wenn sich zwei Frauen und 700 Personen eine Idee haben, dann ist das aktive Fanszene. Fertig, hat sich der Fisch. Und mit dem hat man umzugehen.
Markus meldet sich.
Amen.
Großartig, Erik. Ja, kannst du auf die Playliste nehmen von Rocco Schamoni und Little Machine, zu dumm, um frei zu sein?
Das mache ich. Ich habe auch tatsächlich die Jahreschart 1986, weil das die Jahreszahl gerade gefallen ist, habe ich einfach mal spaßeshalber geguckt, 1986. Da war Nummer 1 der Jahrescharts Sam Cooke, Wonderful World.
Und als Levis-Werbung.
Genau, und dann kamen auch noch solche Sachen wie Nummer 2 Touch Me von Samantha Fox oder... Level 42 mit
Samantha Fox. Samantha Fox, da muss ich ja wieder sagen. Das
würde eine Geschichte werden.
Das war doch meine Mitbewohnerin damals. Mit Samantha Fox habe ich ein Jahr verbracht.
Wir hatten mal eine Pressekonferenz tatsächlich direkt auf der Reeperbahn zum Thema Sex und Pop. Da haben wir eine sechsteilige Reihe gemacht für Arte, wo auch tatsächlich der damalige Abteilungsleiter Musik und Theater, der hat heute den allgemeinen Hut auf bei ZDF Arte und andere Leute dabei waren, der hatten wir Samantha Fox als Gast. Und das war sehr spannend.
Das wäre was für mich gewesen. Ich habe mit Samantha Fox, wie gesagt, ich habe ein Jahr mit Samantha Fox.
Ich darf hier bestimmte Sachen nicht erzählen, aber es war sehr spannend. Und ich musste danach mit René Martens, der ja ein Buch über den FC St. Pauli ein sehr gutes geschrieben hat, ein hervorragender TV-Kritiker ist und überhaupt, mit dem musste ich noch lange Telefonate führen, weil er das nicht legitim fand, dass man eine Art Doku Samantha Fox interviewt. Während ich irgendwie der Meinung war, es geht ja nicht nur irgendwie darum, dass irgendwie jemand jetzt irgendwie musikalisch revolutionär war, sondern dass der einfach in einer bestimmten Geschichte der Popmusik eine erhebliche Rolle gespielt hat, auch dann, wenn es Mainstream war. Und darüber haben wir ganz lange streiten
müssen. Also ich habe damals, das muss man sagen, ich habe meine Bundeswehrzeit in Jenfeld verbracht und ich war, glaube ich, der einzigste Rheinländer.
Ich denke, in Botfeld.
Den darf ich mal ausreden. Danke. Dass ich einmal ein Jahr dort verbringen durfte. Ich war der Einzige. Alles andere war ein Hamburger. Und ich war der einzige Rheinländer. Und jemand aus dem Vorsemester hatte dann irgendwie ein riesengroßes Samantha Fox Gebilde aufgesetzt. Und mit Samantha Fox durfte ich dann praktisch jeden Abend verbringen. Und kurz danach kam dann auch nochmal der Türsteher vom Front dazu. Dann kamen die Beastie Boys dazu. Das waren dann sozusagen die Welten, die aufeinander getroffen sind 1986. Also Beastie Boys und Samantha Fox. Also von daher ist Samantha Fox schon eine interessante Figur, vor allem als er nachher herauskam, dass sie ja lesbisch gewesen ist. Und das ist ein total spannendes Thema aus Squid Girl.
Das ist auch eine spannende Persönlichkeit. Also ja. Und ich fand im Nachhinein ehrlich gesagt auch ich meine, ich schätze Rene Martins wahnsinnig, aber nun ist Samantha Fox abzuqualifizieren, sie habe in Dokus nicht zu sagen, während irgendwie lauter komische hochgebildet tunende Typen da irgendwie stundenlang rumsammeln, das habe ich einfach auch nicht richtig gefunden. Da haben wir uns richtig, er hatte da eine Kritik zuzuschreiben. So. Das war damals in der Bar des Florida Art Hotels, was gar nicht mehr gibt, was aus einer Stricherbar einem Stricherhotel hervorgegangen
ist. Ja, das gibt's gar nicht mehr, ne?
Nee, da hat ja mein Kumpel Ben gearbeitet und leider ist es irgendwie mit abgerissen worden irgendwann. Das war ganz schön, da oben in diesem Glaskasten zu sitzen und runter auf das Treiben. Und da saßen wir dann mit Samantha Fox.
Das war in den 90er Jahren, ne?
Nee, das war Anfang der Nullerjahre. Ich weiß tatsächlich, dass ich...
aber das Florida Art Hotel ist in den 90er
Jahren. Bin ich in die Bar gegangen, also nachdem die Tower eingestürzt waren da. Gibt es mir auch noch mal so ein Bier hoch?
Ja, ich mach Bier-Thema. Mal das Bier. Willi, du mach mal die Überleitung zu.
Hier, Willi, aber Riot Girls hattest du gesehen, ne? Dass wir davon einfach welche mit auf die Playlist nehmen, wegen der Debatte, die wir eben gerade hatten.
Ja, dann muss ich mir nochmal die Schreibweise. Also,
das ist Samantha Fox Touchy. Aber eine viele Body.
Touchy will so auch auf dem
Live sein. Leute, ihr müsst da durch. Ihr müsst St. Pauli ganz erleben. Das kann man sich nicht ausruhen. Das muss man alles erleben.
Okay, also Touchy.
Von vorne bis hinten, von oben bis unten.
Kriegen wir denn jetzt die Fußballkurve, wollten wir noch kriegen, ne?
Achso, dann machen die Beastie
Boys. Wir waren eben schon mal ganz nah dran.
Dann machen die Beastie Boys dazu. Fight for your party.
Fight for your right, okay.
Das passt ja auch zu Eriks Kommentar. Das passt ja
auch. Und irgendwie dazu. Nur zum Ausgleich zu den Riot Girls, weil das auch schon wieder so eine, packt doch einfach auch gleich irgendwie, weil das ungefähr dieselbe Zeit war, Mary J. Blige und Missy Elliott einfach mit auf die Liste. Also einfach, dass wir ja auch da irgendwie mal so die toughen Frauen irgendwie links in der Liste haben, wenn hier schon keiner mit uns sitzt.
Ja, das ist irgendwie ein Manko, ne? Dass wir irgendwie keine... Nein,
das überleitet aber zu einem schönen Thema.
Genau, die Umbrella Academy, da spielt nämlich Mary J. Blige mit. Guckt es euch an, weil die Rolle des Klaus, gespielt von Robert Sheehan, das ist einfach das Geilste, mit was, also buchstäblich, was ich seit langem gesehen habe.
Wir haben im Übrigen beim FC St. Pauli eine Frau, die sich diese Woche in den Regen getraut hat, in den Regen der Trollkommentare und der medialen Auseinandersetzung, wo ich gar nicht genau weiß, ob ihr so klar war, dass sie sich so exponiert. Nämlich unsere Aufsichtsratsvorsitzende Sandra Schwedler, die in einem Interview, das bestimmt ganz heimlich war, nämlich weil es nämlich Lutz Wöckener aufgenommen hat für die Welt, der sich sehr, sehr lange für das Hamburger Abendblatt um den FC St. Pauli bemüht hat oder auch, sagen wir mal, da rumhing und den auch jeder ganz gut kennt, der mit dem FC St. Pauli zu tun hat, Sandra wohl auch. Und der sie interviewt hat und in diesem Interview hat sie sehr, sehr klar und sehr, sehr eloquent, wie ich finde, hergeleitet, warum sie von einer Frau, die Quote abgelehnt hat, weil sie der Meinung war, auch weil sie eben eine Selfmade-Karriere hat, also dem Key-Account bei Sinna Schrader zu einer selbstständigen Beraterin geworden ist und zum Aufsichtsratsvorsitzenden von St. Pauli sozusagen aus eigener Kraft geworden ist, also überhaupt gar nicht auf die Idee kommen konnte, sozusagen von einer Quote zu befördert zu werden oder wie auch immer, dann aber in dem Alltag, den es im deutschen Fußball gibt, so desillusioniert wurde, dass sie gesagt hat, im Grunde genommen kommen wir gar nicht drum rum, als in gesellschaftlich wichtigen Umwelten, wie es der Fußball nun mal ist, Quoten herzustellen. Und hat im Übrigen auch gar keine 50-50-Quote gefordert, sondern eine Quote, die sich an den Zuschauerzahlen orientiert. Und ich meine,
wir fangen an beim AFM-Vorsitz mit der Quotierung.
War ja auch meine Idee, wie man...
Ich finde, Herr Gunkel hat nun auch lang genug da irgendwie Frauen den Platz versperrt. Es wird Zeit für eine Frau an der Stelle.
Also bevor wir zu Herrn Gunkel kommen, darf ich nochmal ganz kurz
ausführen. Braucht auch keiner mehr, da braucht man eine Frau an der Stelle.
Ja, genau, also bevor wir an die Stelle kommen, besprechen wir nochmal ganz, ganz kurz die starke Frau des FC St. Pauli, die sich im Übrigen gerade mitten in einer Diskussion befindet, wo sich sämtliche Medien auf dieses Thema stürzen natürlich. Eine Frau fordert eine Quote im deutschen Fußball. Das ist, wir beide haben lange genug in Medien gearbeitet, um zu sagen, jeder, der jetzt gerade denkt, scheiße, was schreibe ich, sagt, wie geil ist das denn? Das blase ich auf, da tute ich noch ordentlich rein, polarisiere, zieh die Zitate so glatt, dass man meinen könnte, Uli Hoeneß wäre bei der nächsten Hauptversammlung dran, ne? Weil Sandra Schwedler sagt, sie braucht eine Quote.
Das wäre doch aber gut.
Ich fände es auch gut. Und ich wollte damit nur sagen, wir haben sozusagen ein Thema draußen.
Ich mache gerade parallel die Playlist.
Ja, das ist aber jetzt kein Grund an dem Punkt.
Nee, aber da bin ich jetzt auch nicht, also da höre ich gerne eure Meinung.
Wir sind einfach hin und weg. Was soll man dazu noch sagen?
Wieso für die Quote? Ich glaube, das ist
überhaupt nicht. In Zeiten, wo Kramp-Karrenbauer und Göring Eckardt die Quote bejahen diese Woche, worüber redet ihr denn dann?
Na, wir reden über Fußball. Ja, wir reden über den einzigen Sport, im Übrigen, den einzigen Sport, hat sie im Interview auch gesagt. Wusste ich gar nicht, also klar wusste ich das, aber ich nie darüber nachgedacht, dass der Fußball die einzige Sportart ist, in der die Frauenvariante des Sports Frauenfußball genannt wird. Es gibt keinen Frauenhandball, der heißt auch Handball. Es gibt keinen Frauenbiathlon, der heißt Biathlon. Nur beim Fußball heißt es Frauenfußball.
Ich werfe noch was für die Playlist ein, was ich unbedingt drauf haben will. Das passt aber sogar halbwegs. Es gibt irgendwie eine sehr großartige britische Jazzformation, die heißen Sons of Kemet. Ich gebe dir das, oder Kemet. Ich gebe dir das gleich mal rüber. Und die haben ein ganzes Album rausgebracht.
Ich war auf zwei Konzerten.
Ja?
Ja.
Du kennst also auch das Album, wo sie im Grunde genommen tatsächlich die schwarzen Frauen.
Ja,
wie ganz tolles Album. So eine ganz, auch wo ich einige tatsächlich nicht kannte. Ich meine, Angela Davis kennt nun irgendwie mittlerweile auch jeder. Und es kann auch jeder falsch finden, dass sie den BDS unterstützt. Das finde ich nämlich auch. Und nichtsdestotrotz ist sie natürlich eine grandiose Figur irgendwie der Historie. Und die Sons of Kemet haben ein ganzes Album rausgebracht.
My Queen ist, ne?
Wo genau. Sie diverse tatsächlich schwarze politische, literarische, künstlerische Frauen als ihre Königinnen im Gegensatz zur Queen Elizabeth, die ja noch im alten Kolonialreich irgendwie gedacht vorsteht,
eine ganz tolle Idee tatsächlich
abfeiern. Und das ist musikalisch so geil, weil das so zwischen afrikanischer Polyrhythmik, karibischen Einflüssen und irgendwie ja auch Dance. Also da, auch wenn die überhaupt nicht mit elektronischen Instrumenten arbeiten, ist da so eine Techno-Power komischerweise.
Doch, machen sie auch irgendwie, also jetzt, ich sag mal, live war es tatsächlich, also ist es mind-blowing, was da passiert. Also ganz, ganz toll waren da.
Das ist unglaublich mind-blowing, was die machen.
Ja, das ist wirklich.
Das passt jetzt zwar nur halb, aber irgendwie passt es eben doch, weil sie die ganzen schwarzen Frauen als ihre Königinnen ausrufen, im Gegensatz zur Queen Elizabeth der Kolonialherrin. Und auf dem ganzen Album. Und von daher werfe ich das an der Stelle ein, weil sowas im Stadion gespielt wäre natürlich auch mal wegweisend. Ne?
Ja, und dann wäre ja die Frage, wie kann man Sandra in dem, was sie sich jetzt in diesem Interview gedacht hat, wie kann man sie da unterstützen? Und meine
gerade.
Ja, aber weiterdenken. Also Wie kann man das ganze Thema Frauen und Frauenquote und sozusagen das, was Frauen zu sagen und beizutragen haben und was überhaupt das ganze Thema Vielfalt beizutragen hat beim FC St. Pauli, in diesen Verein denken?
Vor allem, das ist ja noch nicht mal Vielfalt, das ist ja noch irgendwie irgendwas anderes.
Vorstufe. Ja. Vorstufe zur Vielfalt, das stimmt. Also das ist sozusagen Herstellen von rudimentärer Waffengleichheit sozusagen.
Der Boden bietet zumindest eine Möglichkeit für Vielfalt. Was man dann sieht, muss man dann gucken. Aber es muss natürlich deutlich mehr passieren.
Naja, das geht ja, da hat Sandra vollkommen recht, es geht nur durch eine vielfältige Ordnung. Also der FC St. Pauli muss sich verpflichten, in allen Gremien nach Diversity-Kriterien aufgestellt zu werden.
Ja.
Und mindestens 25% Frauen, mindestens 25% Migranten, mindestens 25% sonst
passiert was?
Vielfältige, queere, diverse Menschen in ihre Gremien zu kriegen, damit in auch das, was wir vorhin besprochen haben, auch mal was mit dieser sogenannten aktiven Fanschaft passiert, damit wir da nicht irgendwie so weiter fragmentieren, wie wir im Moment fragmentieren.
Ich würde es schon gut finden, wenn einfach diese ganzen Dinge immer mal wieder ein Podium bekommen. Also jetzt gar nicht, nach wenn es an mir gehen muss, gar nicht die Gremien. Wäre natürlich toll, wenn das so wäre, dass diese Prozentanteile, wie du die gerade geschildert hast, dass sie erfüllt werden würden, wäre es natürlich super. Aber es wäre einfach schon mal ein guter Schritt, wenn die ein Podium kriegen würden für kulturelle Aktivitäten in irgendeiner Form.
Ja, der vor allem beim Spieltag stattfindet.
Wann auch immer. Gerne beim Spieltag, gerne vorher, gerne nachher.
Ins Stadion, in den Spieltag, in die Profimannschaft. Also klar, die Profimannschaft, das sind nun mal Männer, da spielt keine Frauen mit. Aber man kann ja sozusagen drumherum vielfältig werden. Also da haben wir noch, auch noch so unglaublich viel Weg zu gehen, oder? Das geht uns ja schon seit Jahren so, dass wir sagen, alter Schwede, und wenn es die Playlist ist im Stadion, wo man auch sagen muss, dieses stetige und ewige Genörgel aus diesem Podcast heraus.
Ich kann ja zumindest immer aus dem Netz, aus dem Nähkästchen plaudern, auch wenn ich keine Namen nenne. Natürlich regelmäßig, wenn man das Thema mal aufgemacht hat, hatte man danach lauter private Facebook-Messages von Frauen, die sich tierisch drüber aufrichten, wie diese ganzen große Slogans redenden Platzhirschen in Gremien, ich nenne jetzt keine Namen, obwohl wir hier gerade einen auf dem Bildschirm sehen, tatsächlich natürlich immer genau diese Reden irgendwie auch schwingen, um dann, sobald die große Rede vorbei ist, gegenteilig zu handeln, despektierlich sich irgendwie gegenüber Frauen zu äußern und sich natürlich auch Frauen gegenüber zu verbünden, wie das eben unter Buddies so passiert. Aber da habe ich tatsächlich ganze Chats voll bei mir im Facebook. Man darf das ja nicht denn sagen, wer war es, aber es ist immer dann, wenn eine Frau sich in den Machtzirkel vorgewagt hat, da wo eben entschieden wird, wer wird für den Aufsichtsrat gewählt und so weiter und so fort, wer wird da unterstützt, dass das genau irgendwie da sie immer wieder abprallen, als wollten sie den Mount Everest besteigen und wie George Mallory am Hang hängen bleiben sozusagen. Kennt ihr George Mallory?
Nee.
Das ist insofern eine spannende Geschichte, weil der mit dem Bloomsbury-Kreis um Virginia Woolf ganz viel zu tun hatte. Es gab ja tatsächlich in der englischen Literatur, anders als in der deutschen, Hubert Fichte war ja eher so ein Einzelkämpfer mit Hans-Henny Jahn und da gab es so einen queeren Klüngel rund um Virginia Woolf und einer aus diesem Klüngel war George Mallory, der offenkundig auch Affären mit irgendwelchen schwulen Malern tatsächlich noch vor dem Ersten Weltkrieg hatte. Und das ist der vielleicht als erster aus dem Westen den Gipfel des Mount Everest bestiegen hat oder auch nicht, das ist bis heute offen. Dessen Leiche irgendwann Anfang der Müllerjahre dann so in den Hang gekrallt gefunden wurde am Mount Everest. Und ich glaube, so ein bisschen so ist es manchmal. Also da wird die Luft dünn für Frauen. Die Typen, die stecken sich wechselseitig die Sauerstoffgeräte auf. Und dann wird im entscheidenden Moment geschubst und dann bleiben die da hängen und schreiben Facebook-Chats. Also von daher war das Bild jetzt nicht nur falsch.
Nee, das war sehr gut, das Bild. Und es gab ja auch starke Frauen, die an der sogenannten aktiven Fanszene gescheitert sind.
Ja, und die haben sich ja in Chats tatsächlich an mich gewandt. Und ja, das Ding ist immer dann, wenn du es öffentlich machst, erfährst du ja auch wirklich irgendwie ganz komische Gruppenmechanismen von den Klatschhirschen. Ne? Also das ist schon auch eigentümlich, was da passiert.
Ja, vor allem du hast ja...
Also wenn du andere unterstützt, also wenn du selber gar keinen Posten willst, sondern nur darauf hinweist, wer vielleicht mal einen haben sollte, kriegst du ja schon komische Reaktionen. Also
ja, natürlich. Und das geht mir ja jetzt in diesem Zusammenhang genauso. Und das ist auch erfrischend. Also ganz ehrlich, das hört auch nicht auf. Ich habe gerade Lust gefunden daran. Wie lange haben wir jetzt die Füße stillgehalten? 2-3 Jahre oder so haben wir uns das, weil wir haben auch gegen Abstieg gespielt und so, da hat das auch irgendwie keinen Platz gehabt, rein sportlich schon nicht. Aber so langsam muss man das Thema beim FC St. Pauli einfach mal wieder angehen. Und ich hatte, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, sowohl mit Oke als auch mit Bernd Spieß damals noch, wo ich gesagt habe, die einfachste Art und Weise, mit der ihr Struktur in diesen Verein reinkriegt, ist: Schließt euch als der erste Fußball-Bundesligist einer Diversity-Bewegung an. Ihr müsst nicht die von Angela Merkel nehmen. Es gibt auch eine von den Vereinten Nationen beispielsweise. Und sagt, der FC St. Pauli wird seine Gremien und all das, was ihn ausmacht, nach Diversity-Kriterien gemäß der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union oder wem man auch immer nehmen will, besetzen und durcharbeiten und beobachtet die nächsten 5 Jahre, was mit diesem Verein passiert. Er wird sich zum Besseren verwandeln und es wird Potenziale freimachen, von denen wir heute noch gar nicht ahnen, dass wir sie haben.
Ja, Zustimmung. Und was halt, und ich glaube ja auch übrigens, auch wenn unser Tabellenplatz ja irgendwie gerade ganz gut ist und wir dann auch gegen Ingolstadt irgendwie doch noch gewonnen haben, dass der Fußball dann auch wieder schöner wird. Ich glaube tatsächlich, dass das am schönsten war ja der Fußball tatsächlich in dieser Aufbruchszeit, in der dritten Liga bis hoch in die erste, als sich im Grunde genommen ja tatsächlich, und ich meine, da muss man natürlich auch den Block Senior vom magischen FC, ist ja nicht so, dass das nicht geil ist, dass der die Fanräume gegründet hat. Also natürlich verbeugt man sich oder initiiert hat, dass sie möglich wurden. Natürlich verbeugt man sich da auch vor, auch bei allem Geläster. Das ist ja klar, es ist immer nur doof, wenn sowas als Argument genutzt wird, dass irgendwie andere Leute rausgehalten werden und da so eine Gatekeeper-Legitimation draus entsteht. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube tatsächlich, dass der Fußball auch extrem attraktiv war in dieser Phase, als sich im Grunde genommen irgendwie aus dem, was eben in der Fanszene in den 90er Jahren entstanden war, sich das etablierte, als irgendwann die Regenbogenflagge aufs Dach kam und so weiter. Das waren ja irgendwie alles auch so Phasen, wo man auch irgendwie das Gefühl hatte, das guckt sich auch alles schöner an. Oder ist das jetzt meine Projektion oder wie seht ihr das? Weil ich meine, die erste Halbzeit gegen Ingolstadt war keine schöne Halbzeit.
Nein. Es war tatsächlich das gleiche Spiel wie in der Hinserie, das natürlich vorher die ganze Zeit hieß, dass am Trainerstuhl gesägt wird. Nach 2 oder 3 Niederlagen, also jetzt waren es glaube ich 3 oder nicht gewonnenen Spielen mit Niederlagen und in der Hinserie auch. Und es war in der Hinserie das 1-0 auswärts und jetzt auch ein sogenannter Arbeitssieg, von dem man nicht geglaubt hat, dass er noch möglich ist, aber dann natürlich funktioniert hat. Und der bringt natürlich auch wieder Ruhe rein und bringt jetzt auch uns in so eine Situation, wo
wir... Hast du das Gefühl, dass irgendwann je Ruhe da drin war? Es gab 2, 3 Spiele ganz kurz vor der Weihnachtspause, wo man so das Gefühl hatte, es hat sich irgendwas konsolidiert. Aber das ist doch in der Rückrunde schon wieder überhaupt nicht mehr so.
Ja, das ist aber natürlich, funktioniert auch so, diese Mechanismen funktionieren auch nur so, weil die Medien mit Ruhe können die nichts anfangen, ist ja auch klar, dass du natürlich...
Ja, aber es geht ja nicht um die Medien, es geht ja um das auf dem Platz.
Das passiert aber auch tatsächlich, ja, auf dem Platz passiert viel, aber ringsherum natürlich auch. Das heißt, wenn fußballerisch einfach nicht viel läuft, ist das natürlich das Thema, was die Medien auch greifen und sagen, okay, da kann man jetzt mal einen Topf aufmachen und sagen... Aber
was haben denn die Medien da gerade mit zu tun, Willi?
Die Medien, ich finde schon, dass die Medien da eine große Rolle spielen. Und zwar die Tatsache, dass solche Geschichten wie Trainer in Frage stellen. Das würde, das kommt nie aus dem oder im seltensten Fall aus den Fanecken, logischerweise.
Nicht, nein.
Nein. Natürlich sind alle Fans irgendwie Trainer. Aber die würden jetzt, glaube ich, nicht in der Form anfangen, nicht zu diesem frühen Zeitpunkt anfangen, prinzipiell nach dem am Trainerstuhl zu sägen und zu sagen, das war jetzt alles blöd, was gelaufen ist. Es gab jetzt 4 Niederlagen oder 3 Niederlagen in Folge und das war's dann. Also das, da muss jetzt ein frischer Wind rein. Deswegen glaube ich, dass das tatsächlich in Anführungsstrichen diese Medien oder eben die Schuld der Medien auch wieder oder dem irgendwie bemessen beigelegt werden müssen, dass das daher kommt und daher der Wind halt auch immer bewusst oder dieses Fass neu aufgemacht wird, um einfach langweilige Zeiten irgendwie Geschichte sein zu lassen, damit jetzt irgendwie wieder Trouble am Start ist.
Ja, ich habe auch langjährige Fans gesprochen, die mögen Cauchy einfach nicht. Und ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber die haben mit Cauchy ein Problem. Die sagen, der ist komisch, der ist anders, der gehört irgendwie nicht hierhin. Und das sind, wir reden wirklich schon Fans, die seit 20 Jahren beim Verein sind. Und ich sage dann immer, er trägt inzwischen einen Jolly Roger Pullover. Aber er fremdelt da einfach etwas. Mir ist es unerklärlich und er muss ja auch nicht everybody's darling sein. Aber ich finde das schon sehr erste Weltprobleme, die wir da haben. Also wir sind Tabellenplatz 4 jetzt oder 5. Und von einigen Leuten gibt es eine Trainerdiskussion, ob der Trainer alles richtig macht. Also das ist echt schon so HSV-Niveau und finde ich an sich schon ziemlich
Ich meine, wenn ihr jetzt immer schlimm. Beim Gitarrensolo die richtigen Töne trifft, muss man doch die Musik nicht mögen, oder?
Naja, andererseits, wenn man jetzt sieht, dass wir auch einen Trainer hatten mit einem Schubert, der auf Tabellenplatz 5, glaube ich, entlassen wurde, war das so? Oder Erich
Mieter? Das war aber noch ein Spezialfall irgendwie.
Naja, es ist jetzt nicht so, dass sowas nicht passiert. Deswegen ist es, glaube ich,
einfach nicht. Wir wollen nur den Weg nach Braunschweig nicht versperren und vorher Mönchengladbach und so.
Ja. Es gibt übrigens einen schönen
ich meine, das ist doch aber
Blogbeitrag. Darf ich noch ganz kurz sagen, weil das passt ganz gut. Es gibt einen schönen Blogbeitrag im Millern-Ton von einem Autor, der heißt Tim. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich lese seine taktischen Analysen vor allem sehr gerne. Und er hat die Phase am Anfang der Saison und die Phase jetzt am Anfang der Rückrunde ganz gut analysiert. Und da würde ich jetzt mal ganz kurz vorlesen, weil das fand ich echt so ein bisschen augenöffnend, muss ich sagen. Er hat gesagt, es ist schon bemerkenswert, wie sehr sich zum jetzigen Zeitpunkt die Geschehnisse der Hinrunde mit denen der Rückrunde gleichen.
Ich glaube, du warst gerade auf Toilette, weil das hatte ich auch gerade vorher gesagt. Jetzt wirklich.
Ja, aber pass auf.
Ja. Jetzt ist das auch viel schöner als Tim gesagt.
Echt? Okay, dann mal gucken. Also, der FC St. Pauli probiert nach der Vorbereitung einiges aus. Zum Beispiel 4-3-3 gegen Aue, 5-3-2 gegen Köln. Stellt dann jedoch ernüchtert fest, dass das 4-3-2-1, welches seit Jahren praktiziert wird, doch einfach immer das beste Rezept ist, um die nötigen Punkte einzufahren. Hinzu kommt das eigene Selbstverständnis, dass es eben nicht nur für Popcorn-Fußball reicht. Und das,
was für ein Fußball? Popcorn?
Popcorn-Fußball, was ich...
ich denke die ganze Zeit, natürlich kannst du auch jeden Jazz-Song irgendwie auf einen 2-5-1 aufbauen. Also das ist eine bestimmte Akkordfolge. Mhm. Aber ob der denn cool ist? Also und das denke ich die ganze Zeit auch ehrlich gesagt. Also ich meine, was übrigens nichts mit den Spielern zu tun hat, die ich ja da sehr cool finde. Und ich fand übrigens, dass gegen Ingolstadt gerade Sammy Alagui wahnsinnig gefehlt hat, gerade in der ersten Halbzeit, weil der sehr viele Bälle vorne auch festmacht und strukturiert und bestimmte Gegenwellen vor unser eigenes Tor.
Die jetzt Alex Meyer nicht festmachen kann. War der das schon?
Ja. Ich wollte das nur kurz einmal noch gesagt werden, weil auf dem immer alle so rumhacken. Aber zum einen hat er mehr Pop-Appeal als viele andere Spieler, die wir da auf dem Platz hatten, finde ich. Und zum Zweiten finde ich irgendwie, dass bei all dem Geläster man in der ersten Halbzeit gegen Ingolstadt sehr deutlich gesehen hat, was der die ganze Zeit leistet.
Auf seiner Position hat Buchtmann gespielt, soweit ich mich erinnern kann.
Na, Buchtmann. Unterlagery ist natürlich eine schöne, weil die ist gelästert.
Also jetzt, Buchtmann
verstehe ich ehrlich gesagt.
Nochmal die.
Ich weiß nicht, ich habe so ein ganz kleines Problem mit dem jungen Mann.
Also nochmal zu.
Dass der Rocco Schamoni in unserer
Mannschaft ist. Also die gute Nachricht für dich.
Das ist ja Jan Böhmermann.
Die gute Nachricht für dich, Erik. Er hat die 5. gelbe Karte gekriegt. Er spielt im nächsten Spiel nicht. Das heißt, du kannst es dir in Ruhe angucken.
Ich wollte doch auf was anderes hinaus. Ich meine, selbst wenn du nur irgendwie 4-3-2-1 oder sonst was irgendwie, das sagt doch nichts irgendwie über den Song aus. Den man sich, oder das Konzert. Also ich meine, das Feeling, was irgendwie auf dem Platz entsteht, hat ja nun nicht unbedingt was damit zu tun, ob dann 4-3-2-1, selbst wenn du das taktisch analysierst, du kannst auch irgendwie Beethoven-Sinfonien irgendwie musikologisch analysieren und weißt hinterher trotzdem nicht, was du gehört hast.
Vollkommen richtig, du hast mich auch nicht ausreden lassen.
Ich wollte das aber gerade gerne gesagt haben.
Ja, das ist auch vollkommen richtig, das sagt übrigens der Tim in seiner Analyse auch. Also der ist
Tim?
Vom Millern-Ton.
Das ist der nicht so schön schreibt, wie Willi redet.
Das stimmt.
Ist das richtig, dass wir jetzt Tim zitieren, wenn wir es selber noch besser sagen können?
Naja, das Zitat, das ich eigentlich bringen wollte, ist auch ein wunderschönes. Der FC St. Pauli spielt erst als Spitzenmannschaft, wenn er festgestellt hat, dass er keiner ist.
Ja, das ist sehr schön auf jeden Fall.
Das ist ein schönes Zitat, weil er eben alles ausprobiert. Alles, was sozusagen...
Ja, aber jetzt, das ist doch ein St. Pauli-Klischee. Das ist doch, als würdest du einen Schlagertext irgendwie Herz aus Schmerz reimen. Also.
Naja, dann ist aber die Hinrunde bis Ingolstadt das und die Rückrunde bis hin.
Seitdem ich da hingehe, diese Sachen. Das ist ja nicht mehr seit 2000.
Aber dann ist die Rückrunde bisher Klischee gelaufen. Das ist doch wunderschön.
Nicht mal, weil dafür doch. Ist es einfach nicht schön genug, finde ich.
Doch, das ist Klischee. Also St. Pauli, in dem Moment, wo sie sich aufs Verteidigen konzentrieren, auf Frontseck-Fußball, also die Box muss verteidigt werden, dann gewinnen sie plötzlich vorne 1-0. So lief das die ganze Saison.
Also tatsächlich muss man ja dazu sagen, dass natürlich in so einem Spiel wie Ingolstadt, du hast einen relativ schwach agierenden Gegner, der offensiv nicht wirklich präsent ist und hast natürlich dann so eine Tatsache, dass so ein Buballa oder ein Zander einen Tag erwischt haben, wo die Form sehr gut passt und vielleicht auch einfach die Umstellung, dass ein Carstens mit seinen jungen Jahren von Hoogma ersetzt wurde in der Endverteidigung auch ein bisschen probieren
würde. Fand ich übrigens ziemlich gut, muss ich
fand
sagen.
Auch ja, fanden wir gut. Alle gut, glaube ich.
Und eine sehr gute Ausstrahlung.
Nein, ich wollte dich nur unterstützen.
Jetzt. Vor allem hat er einen guten linken Fuß und das ist einfach so, hat eine gute Eröffnung von hinten und das ist einfach, das sind so Sachen, gerade als Carstens noch eingewechselt wurde auf der 6 später, um einfach noch einen großen Spieler zum Klären zu haben, hat man gemerkt, dass das alles so ein bisschen Verunsicherung war. Und deswegen, klar, das ist auf jeden Fall richtig, was du sagst. Die Null, wenn die steht und wenn die Spieler wissen, was sie machen müssen, in der Ordnung, die sie kennen, in einem System, das sie kennen, ist das für jeden Spieler einfacher. Natürlich hast du Mannschaften, da reden wir dann aber über Bundesliga oder Champions League Niveau, denen du einfach in einem Spiel sagen kannst, du, wir stellen jetzt mal kurz um. Das kannst du mit dem FC St. Pauli, glaube ich, mal nicht eben so innerhalb eines Spiels oder einer Halbzeit umbauen.
Das kannst du mit 99% der Zweitligamannschaft nicht machen. Guck dir mal an, der FC Köln.
Wir sind eine Zweitligamannschaft.
Der erste FC Köln, den HSV, wo du sagst, sie hätten das Potenzial, wie schwer die sich tun, was für Ausfälle die eigentlich haben. Und zweite Liga-Fußball ist eben keep it simple and stupid. Und da brauchst du keine große Philosophiediskussion zu führen.
Und deswegen mag ich Kausche ja, weil er am Anfang der Saison hat es gewagt. Er hat mal was Kreatives gewagt. Hat gesagt, ihr habt Räume, macht mal was anderes, macht mal was anders. Und gerade jetzt in der Rückrunde mit dem Spirit sozusagen, wir sind Zweiter, unerwarteterweise, probieren wir mal was. Ist in die Hose gegangen und er hat Druck bekommen und hat dann sozusagen wieder nach Schema F gespielt und gewonnen. Und das ist ja das Tragische an der ganzen Sache, dass beim FC St. Pauli dieses Ausprobieren, dieses Lebendigwerden, dieses einfach sozusagen das Spiel versuchen, spielerisch und lustvoll zu erobern, dass das gar keinen Platz bekommt.
Ja, aber doch nicht nur beim FC St. Pauli. Guck dir mal bitte die erste Liga an oder dritte Liga. Guck dir den deutschen Fußball an. Das ist nicht der Fußball von kreativen, wunderschönen, schönen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, das geht eben nicht.
Also warum soll es ausgerechnet bei uns denn anders sein?
Weil wir es wollen. Wir wollen das so. Wir
haben doch Mats Möller-Degli, der macht das ganz alleine und der spielt einen sehr feingeistigen Fußball.
Also das stimmt und er tanzt auch hübsch in Instagram-Videos und singt dazu.
Und rappt dazu Finnisch und ich habe tatsächlich eigentlich versprochen, Norwegisch, ne? Norwegisch ist das vielleicht gleich gesprochen. Ja, jedenfalls wollte ich rausbekommen. Nee,
also Finnisch ist übrigens sehr spannend als Sprache. Das können wir gerne in meinem eigenen Podcast drüber machen, weil das hat übrigens mit skandinavischen Sprachen zu tun.
Genau, das ist sehr viel verwandter mit dem Ungarischen.
Genau. Jedenfalls wollte ich rauskriegen, was er da gerappt hat, aber ich habe es nicht geschafft.
Sind wir schlau und
grauselig.
Worüber reden wir jetzt? Dass der FC St. Pauli nicht wie Barcelona spielt?
Nein, ich persönlich, mir passen die Harmonien und die Führung der Men tatsächlich nicht. Ich finde die.
Am Ende des Tages, es kommt jetzt, ne? Am Ende des Tages muss runter ins Eckige.
Ja, aber es gibt doch. Wir haben doch den Luxus, dass es uns um die Art und Weise geht. Wir müssen nicht aufsteigen. 99%
der St. Pauli-Fans, die wollen gewinnen.
Ja.
Jetzt erzähl mir doch bitte schön nicht, dass die Leute, die da sind, wollen 0-2 verlieren, wollen einen schönen Fußball.
Wenn das jetzt den FC St. Pauli ausmacht, der Gewinnwille, also ich weiß ja nicht.
Ehrlich gesagt, das interessiert mich auch gar nicht, was 99% der anderen wollen. Ich interessiere mich für das, was ich will oder für das, was wir vier wollen.
Dann sag das doch. Also ich würde mich schon freuen, wenn wir gewinnen. Ich war in Darmstadt. So, ich muss ja sagen, ich bin ja im Gegensatz zu euch bin ich ja Auswärtsfahrer. Wie scheiße fühlt man sich denn da?
Punkt.
Ja, wie scheiße fühlt man sich denn da? Du führst 1-0 einen ganz genialen Angriff, wo du denkst, super, das haben sie früher nie gemacht.
Kaum war Buchmann nicht mehr auf dem Platz, ging es schief.
Genau das, Buchmann ist vom Platz. Nachdem Erik Kautschi gesagt hat, nimm den Buchmann vom Platz, Kautschi nimmt den Buchmann vom Platz, alles bricht zusammen und durch diese wirklich mittelprächtige Darmstadt-Mannschaft wirst du auseinandergenommen, verlierst das Ding 2-1. Und draußen machen sich die ganze Zeit Meier und Alagui und Kalla warm und die kommen viel zu spät und falsch. Und
ich glaube, das ist eine Erfolgsgeschichte, die eingesetzt hat, als die Süd unmusikalisch wurde. Die ja eigentlich mit Sets Why We Like It und ähnlichen Geschichten tatsächlich auch rhythmisch Zeichen gesetzt hat. Das ist ja gar nicht so einfach zu singen. Und was singen die jetzt? Scheiße. Das ist einfach auch so unmusikalisch, was
singen die da singen die das?
Machen. Ja.
Ich gehe zu Heimischen, gehe ich ja nicht mehr hin. Ich boykottiere das ja.
Nein, in diesem Fall zu Recht.
Zu viele St. Pauli-Fans.
Dann gewinnen wir also gegen Ingolstadt mehr schlecht als recht und irgendwie doch noch mit einem sehr guten Hochma, aber leider ohne Alagui, mit dem wir wahrscheinlich höher gewonnen hätten. Und dann geht die Mannschaft vor die Süd und wartet eben auf den Gesang, zu dem sie denn da so rumhampeln können, wie das schon immer gemacht wurde. Und dann singen die da HSV ist scheiße, HSV ist scheiße. Dann singt also die Mannschaft nicht mit. Das muss man jetzt nochmal irgendwie ausführen, das Thema. Und nö, Arme verschränkt haben sie keinen Bock drauf, wie ich finde, völlig zu Recht.
Ja,
lass mich die Geschichte zu Ende erzählen. Also nicht, weil dann stimmt die Süd also wieder HSV ist scheiße, HSV. Und die Mannschaft singt wieder nicht mit. Und dann erst kamen sie auf die Nummer 1 der Stadt sind wir. Aber ich meine, das ist einfach auch ein Verfall in der Musikalität auf den Rängen.
Nein, das ist ein Verfall. Das ist ein Verfall der Sitten. Wenn du mal erlebt hast, wie die HSV-Fans die HSV-Spieler für ein Spiel von Werder Bremen einschwören, ne? Ja?
Erzähl mal.
Ja, das ist diese ganze HSV-Kurve, holt die Spieler ran, ne? Und da geht das genau zu, wie du es gerade geschildert hast. Und also frag mich jetzt, also jedenfalls Scheiß Werder Bremen ist noch was Liebes, was sie dann dazu sagen. Und sie zwingen einen Eid der Spieler darauf, dass sie Werder Bremen scheiße finden und Werder Bremen am nächsten Spieltag zerstören werden und so weiter und so fort.
Ja, aber das wollen wir doch eigentlich gar nicht.
Ja, eben nicht. Und das ist das, was der Christian dann auch jetzt so sagt. Das ist ganz schlimm. Ich höre das jetzt halt zum ersten Mal, was ihr da gerade sagt. Und
das war auch schlimm.
Das ist ein Verfall der Fankultur. Tut mir leid.
Ja. Also tatsächlich würde ich euch gerne mal zurückholen bei der Tatsache der Erwartungshaltung, die wir von unserem Verein und unserem Fußball haben. Ich bin völlig bei euch, dass ich gerne Hurra-Fußball mit tollen Spielzügen und mit allem drum und dran, möglichst vielen Toren.
Darum geht es doch gar nicht. Es geht nämlich um Hurra. Es geht um Raum. Vielleicht es geht um mehr Max Müller-Dahli und weniger Buchmann.
Und es geht um die Musikalität des Spiels.
Genau darauf, DJ doch wissen müsstest. Genau darauf will ich zu spielen kommen.
Du willst ja auch nicht die ganze Zeit Hurray, Hurray oder sonst
genau,
was auflegen.
Genau darauf will ich hinaus. Dass ich nämlich das so sehe, dass diese Tore als Beispiel, das sind solche Blitzlichter, solche Geniestreiche, die gefallen sind. Also dieses 1-0 von Alex Meyer. gegen Ingolstadt.
Auch dank Bubala übrigens.
Und Knoll. Knoll, Bubala, Meier.
Durch zwei Zack. Spieler durchgespielt, noch, der Ball eigentlich noch gar nicht freigegeben. Die spielen einen Meter, stehen einen Meter vor ihm, durch die Beine sozusagen. Und Bubala guckt einmal hoch, das macht er sonst eigentlich nie, guckt hoch und spielt den.
Ist mir auch aufgefallen.
Spielt auf den Elfmeterpunkt und im Fallen gegen die Laufrichtung vom Torwart, wo du eigentlich noch eine Scheibe Brot hinterher schmeißen musst, damit er eigentlich reingeht, aber unhaltbar. Und so das funktioniert. Das sind Blitzlichter. Davon hätte ich gerne natürlich auch mehr. Aber das ist halt, glaube ich, nicht einfach. Du spielst gegen Mannschaften, die...
Das ist doch gar nicht der Punkt, wie die Tore geschossen werden, sondern was für ein Feeling du hast, während du das DJ-Set hörst. Jedes Spiel ist ein DJ-Set.
Es ist im Übrigen ja auch gar nicht verwerflich, wenn die Mannschaft sagt, so, heute kommt Ingolstadt, da müssen wir mal 45 Minuten lang defensiv spielen. Wir müssen in die Zweikämpfe kommen.
Ich möchte doch kurz
mal Übrigen
darauf, nee, du lenkt ja ab. Also ich meine, ich habe eigentlich die These aufgestellt, es gibt sowas wie eine Interferenz zwischen Fanverhalten und Spielweise. Vielleicht noch dem, was der Trainer ansagt, die eine bestimmte Musikalität impliziert.
Aber ihr wir waren
schon wieder bei Taktik
und nein, lasst doch die Ränge weg. Nein, gerade. Wir waren bei der Lust.
Nein, du lässt die Ränge weg. Du bist schon wieder bei irgendwelchen taktischen.
Nein, Vorgaben. Ja, klar, weil ich bei der Mannschaft bin und um ja, die aber geht es ja auch. Das hängt
doch zusammen. Ich meine, wenn da eine Mannschaft steht, die Arme verschränkt, weil die Südkurve die ganze Zeit singt, ist aus Scheiß, stimmt doch was nicht.
Ja, das stimmt. Aber Willi missinterpretiert gerade, dass es das Verteidigen keinen Spaß bringt.
Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine auch nicht solche Szenen, dass wenn unsere Mannschaft sich tatsächlich in jeden Zweikampf haut und merkt, dass gerade die körperlichen Tugenden in solchen Situationen wichtig sind, um halt...
Was bei diesem Schiedsrichter aber auch nicht so ganz einfach war, körperlich
der kam zu spielen. Der kam aus Rostock, was willst du erwarten?
Ich weiß.
Den fand ich übrigens gar nicht so schlecht.
Ja, das sagt hinterher immer irgendjemand.
Ja, aber auch der hat die Kurve gekriegt, weil er natürlich irgendwann diese gelb-rote Karte... ausgestellt haben, weil er halt irgendwann ausgleichend Sachen gepfiffen hat, wo man sagt, okay, würde ich jetzt auch nicht so fallen für uns.
Also, wenn du dir die Schiedsrichterleistung anguckst mit so einer Retard-Variante, also der hat wirklich 2 Sekunden Retard gepfiffen. Der hat immer 2 Situationen Vorteil gegeben. Und wenn du das mal begriffen hast, dass der keinen Foul pfeift, sondern 2 Situationen Vorteil gibt, dann macht das die ganze Schiedsrichterleistung plötzlich Sinn. Ist so. Die war gar nicht schlecht.
Es geht doch hier nicht um Sinnstiftung der Schiedsrichterleistung.
Also Christian, dann nehmen wir jetzt deinen Faden nochmal auf. Also du siehst das Stadion, also die Fanschaft als Dirigent.
Na, du als DJ weißt doch auch irgendwie, wenn du am DJ-Pult stehst. Mhm. Und auch wenn jetzt irgendwie die Zeiten eines Sven Feth vorbei sind, wo irgendwann er der erste Rockstar am DJ-Pult war und die Masse sich ihm zuneigte, du weißt doch das, was du da aufliest, die Musik, die du spielst, ja. Und das bist ja nicht du in dem Moment, sondern das sind Harmonien, das sind Rhythmen, das sind irgendwie Welten, die entstehen über einen relativ langen Zeitraum mit einer immanenten Dramaturgie, dass da das, was auf der Tanzfläche parallel passiert und wie dazu getanzt wird, wie sich die Leute bewegen, wann du merkst, da geht auch sowas wie was Ergreifendes mal, da geht irgendwie was Begeisterndes, da geht irgendwie, kannst du ruhiger werden, da kannst du schneller werden.
Also das, genau das, was glaube, du meinst, ist der besagte... Ich glaube, dass
das bei uns im Stadion gerade auch deswegen nicht mehr funktioniert, weil auf der Süd alle so auf den HSV fixiert sind.
Naja, also ich glaube... Also
große
das,
These, aber ich stelle die jetzt einfach mal auf.
Also das, was du meinst, ist tatsächlich, ja, klar hast du als DJ natürlich deinen Abendplan und das, was du meinst mit ruhiger und das
du ist dann sowas. Du reagierst doch auch das, was da stattfindet.
Das ist der Spannungsbogen, den du aufbaust, natürlich logischerweise. Und das ist aber, glaube ich, bei so einer Art wie dem Fußball extrem schwierig. Und ich würde dann auch eher sagen, dass das vielleicht noch leichter ist, wobei das auch nicht, also da bist du auch eher Trainer, hätte ich fast gesagt, um diesen Bogen zumindest mitzugeben, als das jetzt vom Publikum. Das normalerweise finde ich immer das extrem Wichtige ist, dass ganz viele Situationen im Spiel passieren, wo du merkst, dass jetzt die gegnerische Mannschaft zum Beispiel Überhand bekommt und ein Powerplay aufbaut und wo du sagst, da ist irgendwie ein Gegentor in der Luft, dass dann natürlich die Fankultur spätestens dann, eigentlich soll sie ja permanent vorhanden sein, aber auch reagieren muss, positiv reagieren muss mit Euphorie, mit Motivation, mit allem Möglichen, dass halt die Mauer, dass wirklich gesagt wird, okay, da ist jetzt ein Schulterschluss, da ist man voll bei der Mannschaft. und versucht denen zu sagen, du, egal was passiert, wir sind da, wir sind bei euch. Ne? Und das ist halt sowas, wo ich sage, da muss die Fusion irgendwie vielleicht auch wieder anders werden. Also vielleicht ist es auch einfach eine Wahrnehmung, dass wir das Gefühl haben, dass diese Fangesänge und diese ganze Geschichte der Stimmung im Stadion in den letzten 15 Jahren, was auch immer, vielleicht anders kanalisiert oder vielleicht auch einfach weniger geworden ist oder leiser oder schlechterer Geschmack oder was auch immer. Ja. Da bin ich voll bei.
Zumal man da ja der Süd keinen Vorwurf machen kann. Ne?
Wieso, die singt doch die ganze Zeit,
es war aus Scheiße. Nein, das haben sie nach dem Spiel gesungen, nicht während des Spiels. Das war ja das, was.
Ja, das macht es aber nicht besser.
Naja, aber während, sozusagen während des Konzertes.
Zu wegen Leuten hingehen, die ganze Zeit HSV Scheiße singen, wenn du gerade ein Spiel gewonnen hast?
Das ist so, als wenn dir, als wenn dir keine andere
Pointe anfängst. Das ist so, als irgendwie den Megatanz auf die Tanzfläche gelegt, gehst hin und die singen irgendwie die ganze Zeit, Frank Sinatra ist ein Arschloch, Frank Sinatra ist ein Arschloch. Also das ist so, also mir fällt jetzt gerade ein blödes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Weil ich
selbstverständlich, ich bin ja im Grunde genommen auch deiner Meinung, aber wir waren ja, also Willi sagte ja gerade, oder wir waren ja gerade bei der Magie oder dessen, was entsteht am Millerntor während des Spiels. Und da ist es wichtig zu sagen, dass das nach dem Spiel war und nicht während des Spiels.
Das wissen die doch aber vorher, dass das kommt.
Ja, aber dass man jetzt...
Willst du nur dafür instrumentalisiert werden, irgendwann gegen den HSV zu gewinnen und nicht etwa, dass du einfach geile Tore schießt?
Ja, aber ich habe so ein bisschen das Problem...
Bei mir geht es nach HSV in der nächsten Saison weg und wir haben unsere Ruhe.
Ja, aber das ist ja gerade gar nicht das Thema. Das ist ja eine Frage, wie was für eine Chemie ist da gerade irgendwie am Wirken.
Also ich kann da eigentlich nur sagen, wahrscheinlich ist das noch viel kürzer gedacht als die Idee, die wir hier spinnen. Ich glaube, das ist einfach, weil das Derby bevorsteht. Deswegen ist diese HSV-Thematik plötzlich so präsent.
Genau, das ist das nächste Heimspiel und deswegen wurde das gesungen. Also ich habe da auch viel weniger Probleme mit als du,
ehrlich gesagt. Komischerweise hatte die Mannschaft ja auch das Problem, die haben ja nicht mitgesungen, haben die Arme verschränkt und die demonstrativ bei zweimal Anstimmen nicht drauf reagiert. Ich meine, das ist ja nichts, irgendwie würde es da nur um mich gehen, aber die standen da ja
in einem Heimsieg. Weil die Hälfte der Mannschaft aus der HSV-Jugend kommt und die andere Hälfte wartet auf einen Vertrag beim HSV.
Apropos Vertrag, Robin Himmelmann hat verlängert heute für 2 Jahre.
Glückwunsch, super!
Oh, klasse.
Wobei ich ja finde, als Herfagen noch da war, hat auch Himmelmann besser gespielt, aber das sage ich einfach mal so.
Alles, komm. Also Robin, wir finden das toll, dass du verlängert hast.
Ja, der ist jetzt 7 Jahre bei uns, also es kam mir gar nicht so vor.
Ich freue mich doch auch total drüber.
Das klang gerade nicht so.
Doch, total.
Ja, man kann sich ja über Himmelmann freuen und Heerwagen immer noch hinterher trauen. Das tue ich auch.
Ich muss jetzt die Passenger in der Susie and the Banshees Version mit aufnehmen, wegen dem Hollow Sky und Himmelmann. Das ist zwar eine blöde Brücke, aber es ist auch immer wieder schön.
War das eigentlich noch der Zeitpunkt, wo Robert Smith irgendwie mitgespielt hat an der Gitarre oder...
Das war danach. Das war, als Susie versucht hat, poppig zu werden. Also die war am Anfang noch wesentlich sperriger unter deinem Ernst- und Cover-Versionen-Album, wo ich zufälligerweise damals eine Kritik für den hannoverschen Schädelspalter drüber geschrieben habe.
Der Schädelspalter?
Und der damalige Chefredakteur des Schädelspalter war Hollow Sky, der heute ja auch noch so Pop-Bücher schreibt und den ich manchmal treffe. Und aber nichtsdestotrotz Hollow Sky, Himmelmann, Susie and the Banshee,
Passenger also, passt. Philipp Herwagen hat tatsächlich, war überrascht, dass er das Spiel tatsächlich natürlich auch über Instagram, hat er tatsächlich relativ viele positive, also er hat ja seine Sicht des Spiels irgendwie mitgeteilt, also von der Ersatzbank aus, halt diese Choreo von der Gegengeraden sehr gut gesehen, also zum,
das war die Haupttribüne.
Von der Haupttribüne,
Block sozusagen.
Der sonst ja eigentlich gar nicht da ist, aktiv.
Du hast ein weißes T-Shirt getragen, oder?
Ich habe es mir nicht angezogen.
Du bist so. Warum wundert mich das jetzt gerade nicht? Wenn
es um Herwagen ging und ich den super, wenn ich mich gut daran erinnere, wie wir irgendwann bei einem Viva-Fotoshooting über Regenbogenschnürsenkel mit Philipp
Herwagen zusammen mit Lennart T. übrigens noch. Der kam noch dazu. Und
die ganze Zeit auch appetitlich da rumregelte. Ja.
Das war ein ganz, ganz wichtiger St. Pauli-Moment. Nicht nur für mich, wahrscheinlich sogar für Philipp Herwagen, würde ich sagen. Weil,
das war aber auch ein guter Moment.
Das war ein ganz toller Moment. Und da merkt man auch, wie wichtig nicht Fußball-Sachen sind.
Und da war der so involviert in diese Diskussion, musste ich den ja nicht reinzerren. Der war ja sofort. Also, ich fand das auch richtig, wenn wir die Debatte führen. Und wie wir zu Michael Fritz, der weiter, der fand die Debatte auch gut, aber der wollte gerne das Fotoshooting weiter betreiben.
Aber Philipp Heerwagen war aus sehr, sehr vielen Aspekten wichtig für diese Mannschaft. Und im Übrigen war das einer der Aspekte, weil der Mann einfach
einen Horizont hat, der ist.